ja, habe ich 7 untergespielt. Wow. Kam rein und war, hatte am letzten kurzen vorbei. And the winner is Thorsten Gideon from Germany. Ja!
Be Good. Golf and Talk, der Podcast.
Ah, wir waren geil auf Golf.
Kommen Sie mit zum Abschlag an T1 steht Manuel Unger, Journalist und Golfenthusiast.
Oh, mit Liebe über die rechte Lochkante.
Da war viel Liebe dabei.
Da war sehr viel Liebe dabei.
Oh Mann.
Er hat es mal wieder geschafft, Leidenschaft und Beruf zu verbinden.
High cut, perfect shot.
I like it.
In diesem Podcast spielt er Golf mit Menschen, die was zu sagen haben.
Du musstest damals, konntest du nicht sagen, ich unterschreibe, bin Pro, sondern du musstest die Lehre machen. Und Bernhard ist diplomierter Golflehrer, da sind wir alle froh, dass er so einen Rückzug hat, wo er vielleicht mal ein bisschen Geld verdienen kann.
Der Arme, genau.
Auf der Runde sprechen sie über Erfolg, Niederlagen und wie diese Persönlichkeiten ihre Ziele erreichen oder auch den nächsten Putt versenken. Viel Spaß mit Be Good Golf and Talk, der Podcast.
Die heutige Podcast-Folge ist eine besondere. Zum einen, weil es seit längerer Pause endlich mal wieder eine Runde Golf and Talk gibt. Zum anderen, weil ich die Freude habe, mit Thorsten Gideon auf die Runde zu gehen. Eine Ikone des deutschen Golfsports. Neben Bernhard Langer gibt es nur eine Handvoll Spieler, die es als deutsche Profis in den 1970er Jahren auf die internationalen Touren geschafft haben. Thorsten ist einer davon. Gemeinsam mit Bernhard Langer hat er den World Cup, die Team-Weltmeisterschaft 1990 gewonnen. Er ist seit 1975 Golfprofi und unterrichtet im Golf- und Landclub Köln. Hier sind wir auch für 9 Loch verabredet. Diese Folge ist vor allem aber auch besonders, weil Thorsten an Parkinson erkrankt ist und dennoch seiner Leidenschaft nachgeht, Golf zu unterrichten und zu spielen. Er kennt die Diagnose seit Anfang 2022, dies als kleine Korrektur zu seiner Aussage in ein paar Minuten. Die Veränderung durch diese Krankheit für sein Leben und sein Spiel besprechen wir genauso wie die Höhen und Tiefen seiner Karriere.
Es ist Donnerstagvormittag, 11.11 Uhr. Wir sind im Golf- und Landclub Köln, einem der schönsten Golfplätze in Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass ich mit einer Legende des deutschen Golfsports hier an T10 stehen darf und heute 9 Loch spielen darf. Thorsten Gideon, es ist mir wirklich eine große Freude, dass wir beide endlich nochmal 9 Loch spielen, weil wir haben schon mal ein Pro-Am miteinander gespielt.
Und gewonnen.
Und gewonnen. Das ist aber, was würdest du sagen, 15 Jahre her? Ungefähr. Ja. Sowas. Mhm. Wie geht es dir heute an diesem Donnerstagvormittag?
Also da mein Golfen sehr schlecht geworden ist, bin ich zwielichtig, was da heute rauskommt. Ich gebe mein Bestes und ja. Du bist ein guter Spieler, mehrere Male Clubmeister der Senioren.
Danke, dank dir.
Na, das würde ich nicht sagen. Aber jetzt ist es dann halt so, dass ich den Meister mal schlagen möchte.
Dann habe ich auf jeden Fall auch ein Ziel, dass wir uns wirklich betteln, dass wir einen Wettkampf machen. Bevor wir abschlagen, möchte ich eine Sache nicht nur kurz thematisieren, wir können das gerne auch gleich. Das ist dein Gesundheitszustand.
Ja.
Du leidest an Parkinson. Seit wann weißt du das und wie beeinträchtigt es dein Spiel und dein Leben? Das sind jetzt relativ viele Fragen auf einmal, die wir vielleicht auch nach dem Abschlag noch klären können. Mhm. Aber ich denke, dass unsere Zuhörer es wissen sollten, dass du nicht mehr im Vollbesitz deiner Kräfte bist. Ist das richtig, wenn ich das so sage?
Weder der geistigen noch körperlichen. Ja, ist richtig.
Seit wann weißt du diese Diagnose?
Anfang 2002.
Wow, das ist ja schon eine sehr lange Zeit.
Also ja, kann man das so sagen. Aber es gibt so dieses Honeymoon bei den Parkinson und das ist 6 bis 8 Jahre, bevor das ausbrechen kann. Und ich versuche natürlich gegenzuarbeiten, dass ich diesen Prozess halt rausziehe. Ja, ich mag schon, du spielst mit allen Regeln der Kunst. Jetzt bin ich natürlich völlig am Boden zerstört, aber das ist auch der Grund, warum ich kein Golf mehr spiele. Und wenn ich spiele, spiele ich schlecht. Und mal sehen, was heute rauskommt.
Es geht heute nicht um den Score, sondern darum, dass wir gemeinsam wirklich jetzt 9 Loch miteinander sprechen, über deine Erfolge natürlich auch sprechen, über dein Leben als Golflehrer und auch dein Leben mit dieser Krankheit. Und ich freue mich jetzt, dass du natürlich die Ehre hast, wie bei jedem Abschlag. Der Gast hat in diesem Podcast immer die Ehre. Wir stehen an Tee Nummer 10, 345 Meter. Wir sind an die 10 gegangen, weil heute Vormittag Seniorengolf ist an Tee 1. Da hätten wir auch mitspielen können, Thorsten, aber das lassen wir heute. Wir wollen lieber in Ruhe und trotzdem kompetitiv spielen. Das freut mich.
Okay, viel Glück, viel Spaß.
Danke dir auch.
Wie du gesagt hast, einer der schönsten Golfplätze in Deutschland. Okay.
So ist es, auch wenn die Greenkeeper jetzt gerade noch die letzten Vorbereitungen hier treffen, aber jetzt volle Konzentration. Leicht links noch ein Ast mitgenommen, erster Ball ist spielbar.
Hast du den gesehen?
Ich habe ihn gesehen, ja. So, ich wähle auch den Driver. Da kommt jetzt gerade noch ein Mähfahrzeug uns entgegen, da müssen wir ein bisschen warten.
Also ich brauche keinen provisorischen hinterher
Nein.
zu spielen.
Nein.
Okay.
Auch der ist zu finden und im Spiel. Schönes Spiel.
Gesehen. Ja, wünsche ich dir auch.
Thorsten, was hat das mit dir gemacht, als du diese Diagnose bekommen hast? Und hattest du da schon erste Anzeichen oder kam das ganz unvermittelt, als du die Diagnose bekommen hast?
Das ging schon mit der Zeit. Das war kurz nach Weihnachten und da waren wir in einem Lokal und ich hatte Spaghetti bestellt und konnte die auf der Gabel nicht drehen. Okay, dann als zweiteres sagte dann Nina, du, dein Arm hängt nur, ist das meiner?
Ja, das ist deiner, der hat hier oben einen Ast erwischt, deshalb liegt der jetzt hier.
Okay. Der Arm schwingt gar nicht mit. Also ich bin.
Ja.
So. Und dann ist ja immer positiv, ach, du gehst zum Neurologen, der gibt dir ein Mittel und dann kriegen wir das alles hin. Dann habe ich 3 Neurologen gebraucht, bis einer definitiv gesagt hat, das ist Parkinson. Und ja, habe ich mir eigentlich so gar nicht jetzt so, dass es weitergeht, sondern ich habe eigentlich nichts gehabt. Du hast ja keine Schmerzen.
Ja.
Und dann bin ich dann zu mehreren Neurologen gegangen und dann haben die das dann bestätigt und dann habe ich einen großen Schritt gemacht durch Nina, weil ich in Hattingen war. Das ist bei Bochum, die sich speziell auf Parkinson spezialisiert haben. Ja, und jetzt versuche ich durch Ernährung, da bin ich nicht so der Konsequenteste, was ich aber sein müsste, Sport, Dehnung, Ausdauer, muss ich alles machen. Dir geht zum Beispiel, wenn du schreibst, dann fängst du groß an, es wird immer kleiner, dass du dann halt wie im Schulheft, erste, zweite Klasse, diese Linien vorgegeben hast, wo du dann halt reinmalen.
Das heißt, du übst und trainierst wieder Feinmotorik als auch ja, Motorik generell.
Motorik erstmal generell. Feinmotorik irgendwie von hier oben mit dem Unterkörper beginnen, habe ich keine Chance zur Zeit.
Mhm. Du brauchst noch einen Schläger, ne? Soll ich dir mal deine Tasche holen? Ja? Oder möchtest du von mir einen?
Ach so.
Oder? Da stehen noch deine Schläger noch, richtig? Ich bringe
nee, bitte nicht.
Okay. Weil das ist ja, okay, jeder Schritt hilft.
Ja, genau.
Als du dann das wirklich schwarz auf weiß bekommen hast, wusstest du, was diese Krankheit bedeutet, was diese Krankheit mit sich bringt?
Nein, absolut nicht. Weil diese Krankheit ist so vielfältig, dass du es gar nicht weißt. Wenn du mich jetzt so siehst, siehst du irgendwie ein Zittern?
Nee, gar nicht. Also Tremor wäre ja eigentlich ein klassisches
genau.
Bild.
Genau, ja. Und den habe ich nicht. Was sich bei mir halt passiert, ist halt die Haltung. Mhm. Jetzt gehe ich schon so bei dir bewusst, dass ich dahin muss.
Mhm. Also gerade.
Mhm. Und wenn du jetzt so einen Golfschwung sehen würdest, und schwingst zurück, wenn die Arme auf 9 Uhr.
Ja.
Ich kriege sie maximal dahin.
Ja.
Deshalb bin ich kurz geworden,
ja.
Hau vorher in den Dreck.
Jetzt ist es natürlich so, dass du aus der deutschen Spitze kommst, was Golf angeht, und jetzt halt wirklich körperlich so eingeschränkt bist. Mhm. Ich finde es großartig, dass du noch Golf spielst, dass du nach wie vor deiner Leidenschaft nachgehst. Fällt dir das schwer?
Ja, weil ich treffe nichts, das wirst du ja auch merken. Gib mir alle Mühe. Und Bogey ist für mich ein guter Score.
Mhm. Gut, jetzt kommt der zweite Schlag.
Ja, ich versuche den nur irgendwie ins Spiel zu bringen, dass man vielleicht mit dem dritten...
Okay, noch Glück gehabt, ne? Ja. Aber ich finde es gut, dass du auch da jetzt gerade, du standst am Ball, hast dich noch nicht wohl gefühlt, noch mal abgebrochen und erst dann geschlagen. Also,
hast du gesehen, was da rauskam?
Ja, das habe ich jetzt gesehen, deshalb, aber du liegst auf dem Weg, du darfst ihn besser legen oder droppen. Aber das macht Thorsten Video nicht, er spielt ihn vom Weg. Da zeigst du wieder deine ganze Klasse, statt ihn aufs Grüne zu droppen, nimmst du dein Hybrid und haust ihn ganz clean vom Weg.
Ja, aber der Ball lag ja gut.
Ja, deshalb. Aber wie gesagt, das traut sich natürlich kaum ein Amateur. Da sieht man natürlich nach wie vor deine Fähigkeiten. Merkst du denn immer noch, dass du ab und zu einen Golfball, also ich meine, wir alle schlagen ja nur ab und zu einen guten oder nahezu perfekten Golfschlag. Hast du dieses Gefühl noch
Nein.
ab und an?
Nein, gar nicht mehr.
Seit wann nicht mehr?
Das baut sich so langsam auf über diese Krankheit, dass du halt eingeschränkter bist.
Wann fing es an, dass du wirklich körperlich und motorisch so eingeschränkt warst, dass es dir weniger Spaß gemacht hat, Golf zu spielen?
Naja, die Jahre davor, wo ich es nicht wusste, habe ich ja auch kaum gespielt. Und okay. Wenn ich gespielt habe, schlecht. Und damals war es dann so, dass ich so 20 Minuten brauchte, um überhaupt einen Schlag zu machen, weil ich nur bis hier den Schläger zurückbekommen habe.
Ja.
Habe mir aber gedacht, das ist das Alter. Wo aber ist denn dein Ball?
Mein Ball liegt hier vorne rechts.
Da gucke ich doch
dann
mal mit.
Ja, komm mal gerne mit. Auch das sollten wir der Transparenz halber sagen. Ich nehme sehr selten Trainerstunden. Aber wenn ich eine Trainerstunde nehme, dann bei Thorsten Gideon. Also von daher bist du auch mein Trainer und kennst all meine schlechten Schläge und vielleicht dann auch manchmal die guten. Aber zumindest halt auch meine Einschränkungen, die ich in meinem Spiel habe. Fahne steht hinten.
Ja, die Fahnen haben sie ganz schön in die Ecken gesetzt. Ich bin als Vorbereitung, habe ich natürlich gestern 10 Stunden trainiert.
Ja, aber hast du gestern auf dem Platz sogar?
Ja, aber mit dem Schüler und okay. Ohne Schläger.
Okay. Ja, also es sind 150 Meter. Wir haben es ein bisschen windig. Ich versuche mal mit einem, also da die Fahne hinten steht, kann er ja durchaus halt auch ein bisschen kürzer bleiben. Eisen 7, Thorsten, 150 Meter. Bist du mit einverstanden oder haben wir richtig Gegenwind?
Nee, ne? Keine Chance.
Keine Chance?
Aber mach mal.
Keine Chance. Jetzt hat er mich natürlich da, wo er mich haben will. Keine Chance. Leider sogar über den Bunker zumindest drüber.
Ja, okay. Gut. Hätte ich nicht gedacht.
Gut war er jetzt auch nicht, aber...
Er das war so okay. Art Flieger, kann das sein?
Ja, war jetzt sehr dünn getroffen. Das ist ja sowieso dann eher mein Fehlschlag. Also Fett kommt bei mir relativ selten vor. Und Thin to Win habe ich natürlich von dir gelernt. Also von daher mit einem dünnen Schlag kann man ja zumindest noch ein Hole-in-One spielen. Mit einem gefetteten eher selten. Also von daher bin ich mit einem gedünnten Schlag bislang ganz gut durch mein Leben gekommen. Gut, möchtest du eine Distanz haben?
Ja.
bekommst du. Also hier wird gerade der Platz noch in noch besserem Zustand gebracht, denn nächste Woche findet hier ein Profiturnier statt. 110 Meter haben wir es, Thorsten.
Okay. Da muss ich jetzt ein 7er Eisen runterbrennen, um da eine Chance zu haben,
okay,
auf Platz zu, aufs Grün zu kommen.
Ja.
Flieg, 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 flieg.
Ja, ist noch im Bunker.
Wenn ich jetzt mit dir nicht hier über die Wiese gehen würde, würde ich nicht spielen.
Deshalb freut es mich wirklich umso mehr, dass du dir die Zeit nimmst und auch für deine Offenheit, dass du mit mir über deine Krankheit sprichst und über dein Golfspiel und was es natürlich für dich bedeutet und für dein Leben. Welche Auswirkungen hat es wirklich im Alltag?
Ich merke das schon gar nicht mehr, weil ich das habe ja jeden Tag. Mhm. Und Leute, die mir nahestehen, die können dann schon sagen, oh, okay, heute bist du ganz gut drauf, mhm, bist nicht gut drauf. Also, aber wie gesagt, das ist der Punkt, dass du ja keine Schmerzen hast.
Genau, was? Ja. Mhm. Ich meine, das ist ja schon mal einerseits schön.
Ja.
Also ich meine, täglich Schmerzen zu haben oder bei jedem Schritt Schmerzen zu haben, ist natürlich fürchterlich, aber zu wissen, es ist eine chronische Krankheit, die nie weggeht, ist natürlich eine dramatische Diagnose. Und ich finde es deshalb wirklich bewundernswert und toll, dass du nahezu jeden Tag hier bist und dich mit Golf beschäftigst, mit deinen Schülern und jetzt sogar halt auch mit mir auch noch spielst.
Ja.
Toll. Bunkerschlag. Easy.
Aber das ist jetzt zum Beispiel auch die Krankheit.
Ja.
Diese Stufe habe ich früher nicht gesehen.
Ja.
Da muss ich jetzt aufpassen.
Ja. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, sagst du mir Bescheid. Aber
das ist nett von dir, aber dann merke ich, wenn die Leute sind dann wirklich sehr höflich, sehr nett zu mir, wollen mir alles abnehmen, aber dann komme ich mir halt vor, als wenn ich noch älter bin, als ich alt bin. So.
Aus dem Bunker easy raus. Mein Ball liegt ein bisschen links neben dem Grün, von daher ein Chip, ein Putt, ne?
Ja,
oder direkt reinchippen.
Das wäre noch besser. Ist kein schwerer Chip.
Finde ich jetzt auch. Also es sind ja auch Schläge, die mag ich. Von daher habe allerdings heute noch nicht gechippt. Dazu kam ich noch nicht. Chippen und Putten.
Das ist eine schwache Ausrede.
Ist eine ganz schwache Ausrede, die ich auch nicht gelten lasse. Wollte es nur für die Hörer sagen.
Geh rein.
Ja, hatte eine Chance. Bisschen rechts weggelaufen. Thorsten spielt ein 9-Meter-Chip. Sehr gefühlvoll. Oh! Jetzt liegen unsere Bälle wirklich nebeneinander.
Ich habe mir gedacht, wo dein Ball liegt, muss es gut sein.
Muss es gut sein. Also wir liegen wirklich nebeneinander, haben einen 1,5 Meter leichten Bergauf-Putt. Nach wie vor ohne Fahne putten oder würdest du mit? Nein, du bist eine alte Schule und Profi.
So ist es.
Also mit Fahne putten geht für dich nicht, ne?
Nee.
Okay, du würdest zuerst putten, weil du 2 Zentimeter näher liegst. Nee, sag, wer puttet zuerst? Es ist fast gleich auf.
Entscheiden wir uns.
Okay. Dann zeig mir die Linie.
Hau ich jetzt so stramm, dass du nichts an Linie siehst.
Oh, mit Liebe über die rechte Lochkante.
Da war viel Liebe dabei.
Da war sehr viel Liebe dabei.
Oh Mann.
Aber ich meine, das ist doch zum Beispiel eine Sache, die ist doch, ich sag jetzt mal, auch tröstlich, dass dein kurzes Spiel, dein Chip war hervorragend, dein Putt, dass du keinen Tremor hast, was ja normalerweise Parkinson-Patienten sehr häufig haben, dass du einen 1,5-Meter-Putt sicher verwandelst. Ja, und der Chip war doch auch wirklich fantastisch.
Nee.
Nee?
Ja, der Chip ist ja viel zu weit links nachher. Ich habe nicht gesehen, dass auf dem Heimatplatz, habe ich nicht gesehen, dass der Ball so wegbricht. oder ich hätte es wissen müssen aus der Erfahrung.
So. Für den Chip. Okay, jetzt versuche ich nochmal, mich auch kurz auf meinen 1,5 Meter Putt zu konzentrieren.
Okay.
Zu schnell. Oh, da sehen wir aber Schwächen.
Puttest du denn dieses Jahr nicht gut?
Doch, eigentlich schon. Putten ist jetzt nichts, was oder mir jetzt Sorge bereitet.
Die ganze Rederei so aus dem Konzept Nein. gebracht.
Also, wie gesagt, das war jetzt eigentlich kein komplizierter Putt. Den habe ich auch dedicated gespielt und er war einfach ein bisschen zu weit rechts angehalten. Also von daher kann das passieren. Bei mir war es eine 5.
Ich habe den Snowman vermieden. Den kennst du?
Den kenne ich, selbstverständlich. Das ist dann die 8, ja? Mhm. Genau.
Guter Spruch auf der Tour war früher, I started like a Boeing, huh? 737.
Das kam aber nicht so häufig vor, oder? Ja, lass uns doch bitte mal über deine Karriere sprechen. Was war für dich rückblickend dein Highlight? Woran erinnerst du dich, wenn ich dich jetzt frage, was war der Moment in deiner Karriere, auf den du am liebsten zurückblickst?
Das war 1984 die Rolex Trophy in Genf.
Erzähl mir mehr darüber. Das war European Tour?
Das war nicht in dem Sinne. Und zwar ging es da los, dass du die Vorqualifikation gespielt hast für die British Open. Mhm. 83 hatte ich es geschafft, da habe ich in Birkdale gespielt. Mhm. Und 84, als die Rolex war, haben sie es so gemacht, dass sie die besten Non-Qualifier genommen haben. Und das waren 18 Leute. Wir haben in Genf gespielt. Und habe ich 7 untergespielt.
Wow.
Kam rein und hatte am letzten kurzen vorbei. And the winner is Thorsten Gideon from Germany. Ja!
Du wusstest nicht, wie die anderen gespielt haben?
Nee, weil wir haben einen Kanonenstart gehabt.
Okay.
Und das war dann auch noch das Vorarm.
Haben wir was vergessen? Verloren? Handschuh?
Ja. Mhm. Ich geh mal.
Ich kann dir einen anbieten.
Nein.
Nee, ist wirklich kein Problem.
Nee, du hast die Ehre.
Nee, ich habe ja gesagt, bei diesem Podcast.
Nein.
Also du bist ganz oldschool, ja?
Ich bin ganz oldschool.
Guck mal hier. Ja, ich weiß nicht, wo er. Meinst du, er liegt hier vorne? Also 1983 warst du qualifiziert, um The Open mitzuspielen in Royal Birkdale.
Aha.
Und hast knapp den Cut leider nicht geschafft.
Knapp nicht, aber ich habe ihn halt nicht. Muss nicht nett sein.
Ja, ich weiß es, also deshalb, ich ging jetzt davon aus, dass es knapp nicht gereicht hat. Hast du aus dem Bunker noch mit Handschuh gespielt? Nee, ne, oder?
Doch, ich glaube ja.
Ja? Okay, dann kann er nicht weit sein.
Nee.
So, also wir sind nochmal Royal Birkdale. Da müssen wir natürlich gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber dann warst du dadurch qualifiziert, ein Jahr später in Genf dieses Rolex-Turnier zu spielen?
Nein, du musstest ja damals eine Vorqualifikation spielen für die British Open.
Ja.
Und die habe ich ganz knapp gemisst.
Ja.
Und da ich zu den besseren Spielern gehörte, haben sie gesagt, willst du spielen in Genf? Mhm. Da habe ich gesagt, bin ich dabei.
Wie viele Turniere gab es damals, Anfang der 80er Jahre, für Profis wie dich? Wie viele konntest du spielen? Wenn man das jetzt heutzutage sieht, DP World Tour, PGA Tour, jedes Wochenende, 4 Tage, große Turniere. Wie war das Anfang der 80er Jahre?
Also wir haben halt viel später angefangen. Das Geld gab es auch nicht so viel. Das haben sie dann aus einem, sag mal, 2000er,
ja.
4.000, 50.000 gemacht. Und das kann man gar nicht vergleichen. Weil diese Tour, je mehr Geld reinkam, desto mehr, dann sind sie nach Südafrika ausgewichen, dann sind sie nach Asien ausgewichen, dann waren sie Australien, Neuseeland.
Also ausgewichen, um Geld zu verdienen.
Genau.
Weil, ja. Was war das für eine Zeit wirklich für Golfspieler? Du hast...
Für Golfspieler, wenn du halt... dann kam Südafrika, habe ich da viel gespielt und auch im ersten Jahr Südafrika habe ich 6 Vorqualifikationen gespielt und nicht eine geschafft.
Oh.
Dann bin ich nach 6 Wochen nach Hause und habe gesagt, nee, das wirst du machen. Nächstes Jahr habe ich das dann gemacht. Und dann war es damals so, du hast montags eine Vorquali gespielt,
ja,
dass du ins Hauptfeld reinkommst. Und dann war ich in allen Hauptfeldern drin und habe alle Cuts gemacht.
Wow.
Und war dann
also ein Jahr später.
Mhm.
Warum warst du da so viel besser? Hast du eine Erklärung?
Ja, weil wenn du jetzt auch so spielst, das sind ja ganz andere, wie sagt man, Fähigkeiten, die du haben musst. Das Gras war völlig anders, Kikuyu-Gras. Da hast du runtergehauen, hast kein Divot rausgekriegt. Dann hatten die Grüns viel Grain. Weißt du, was Grain ist?
Ja, dass sie eine Struktur halt auch haben, ne?
Na, unter Grain verstehe ich, dass das Gras in eine Richtung wächst.
Ja.
So, und das haben wir ja haben wir ja nicht.
Das heißt, du hast durch diese Erfahrungen, die du im Jahr vorher gemacht hast, durch andere Grassorten, durch andere Plätze, der Grain, wie gesagt, war jetzt ein anderer oder mehr Grain, ja, wenn ich dich richtig verstehe, auf den Grüns.
Ja.
Ah, guck mal da. Der Handschuh ist zurück. Wie hast du diese Zeit damals erlebt? Gerade, also auch Südafrika. Ich meine, da war noch Apartheid in Südafrika. Die Preisgelder waren, ich sag mal, verglichen zu heute viel, viel weniger. Was war das für eine Zeit für dich?
Ah, wir waren geil auf Golf.
Ja.
Im ersten Jahr ist der Wolfgang John-Kollege noch mit da gewesen und Carlo Knaus. Mhm. Carlo hat das alles aufgemacht. Wir wollten Golf spielen. Und dann haben wir uns unterhalten und sagte Carlo, ja, wir können nach Südafrika gehen, das ist nicht so teuer und dann können wir da spielen. Und da hast du dein Caddy gehabt von den schwarzen wie Balltasche Wanderers. Sehr schöner Golfplatz. Da wir haben ja immer so ein Spielerhotel gehabt und dann waren wir im Spielerhotel und sind dann zum Wanderers Golfplatz gefahren und dann fuhr der Bus auf den Parkplatz und da stürmten die ganzen Caddies, weil die wollten eine Tasche haben, haben sie nicht bekommen und die Landsmänner haben mit Schlagstöcken voll reingeschlagen. Da waren wir so sowas von getroffen, also nicht bleibt da stehen, sondern ohne Wops. Und da haben wir schon.
Also, die wollten für euch als Caddies arbeiten, das war der Hintergrund.
Ja.
Also, wenn du sagst, sie wollten eine Tasche haben.
Genau.
Mhm.
It's your turn, so. Wenn wir in dem Tempo weiterspielen,
dann wird es sehr schwierig. Okay, ich hatte eigentlich gesagt, du hast die Ehre.
Nein.
Aber wenn du nach wie vor Gentleman's Game hier von vorne bis hinten praktizierst, was ich gut finde. Also, von daher. Haben wir jetzt ein paar 5 vor uns, Loch Nummer 11. Das Wetter entwickelt sich wunderschön.
Ja.
Also leichter Wind. Dogleg ein bisschen links nach rechts, aber mein Ziel ist der Bunker. Da komme ich nämlich in der Regel nicht hin. Obwohl wir jetzt gerade ganz vorne sind am Abschlag, was ich gerade merke.
High cut, perfect shot.
I like it. Ja.
Im Gegensatz zu dir, weil bei mir das Golfen immer so, auch durch den Trainer, durch den Horst Koch, nur gerade spielen. Also wir kann einen Ball nicht so gut drehen. Hucken, slicen, ja, aber ja. Sag mal so 3 Meter ist nicht meine Sache.
Das heißt, du bemühst dich oder versuchst immer den Ballflug ganz gerade zu haben,
ja,
ohne irgendeine Kurve.
Was mir natürlich nicht gelingt.
Ja, aber okay, ja.
Weil das Schönste ist für mich, nehmen wir mal so ein Eisen 5 vom Tee, ich treffe den und der geht vom ersten Meter auf der Linie und du weißt hundertprozentig, der bewegt sich nicht. Das ist mehr für mich, für mein Ego ist es besser, als wenn ich den genauso gut vom Ergebnis spiele, aber mit der Kurve.
Stark, okay. Ja, das ist nochmal wirklich eine andere Herangehensweise, finde ich gut. Nice Shot.
Das war schon besser.
Der hatte auf jeden Fall Impact, ja?
Der hatte Impact, ja.
Wirklich? Hast du ihn da unten am
Okay. Aber, nee, ich bin schon froh, dass er so ist, aber der war...
Okay, noch nicht Center getroffen. Also das Gefühl und das Spüren eines guten Golfschlags, das geht nicht verloren. Ja? Also diese sensitiven Fähigkeiten sind voll da bei dir.
Nee, finde ich nicht.
Ja, frage ich.
Ach so, das war eine Frage.
Ja.
Nee. Und zwar aus dem Grunde, weil ich zu wenig Schlägerkopfgeschwindigkeit habe.
Ja, das kann ich verstehen, ja. Aber ich meine vom Gefühl, wenn du jetzt sagst, nein, der war nicht, weil der klang für mich jetzt super und du sagst, nee, der war jetzt ein bisschen halt an der Ferse getroffen, dann ist das ja für mich eine Rückmeldung. Du spürst nach wie vor noch ganz genau, wie gut du den Ball auch auf dem Schlägerblatt hast oder nicht.
Wahnsinn, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht.
Sehr gute Fähigkeit, nach wie vor. Wir sind dennoch ein bisschen abgekommen. Ich hatte dich ja gefragt nach deinem Highlight, was dir als erstes in den Kopf kommt. Und dann hast du halt jetzt nicht die Teilnahme Royal Birkdale, The Open, mit allen großen Profis gemeinsam in einem Feld zu starten, sondern hast gesagt, dass es für dich Genf war, das Turnier, das du dann nämlich gewonnen hast, wo du nicht wusstest, dass du es gewonnen hast, weil ihr Kanonenstart hattet. Beschreib mir mal dieses Turnier und den Platz und dann halt auch deine Runde.
Genf. Genf waren vier Runden. Treeline-Course, wie hier, kurz. Ich habe 7 unter gehabt und ich habe es 6 oder 7 Jahre später gespielt. Da war ich nach 3 Runden 7 unter, aber Cut gemisst. Und daran sieht man, wie stark die angezogen haben.
Dann kommen wir doch mal zur Entwicklung des Golfsports in Deutschland. Du wirst nächstes Jahr 70, ist das richtig?
Ja, das ist wohl wahr.
Wie bist du zum Golfsport gekommen und was war das wirklich für eine Zeit für den Golfsport in Deutschland?
Okay, legen wir los. Wie bin ich zum Golfen gekommen? Geile Geschichte. Mein Vater war Berufssoldat in Schleswig, wurde pensioniert und die Familie lebte, also der Rest der Familie, in Hamburg. Und dann hat meine Mutter gesagt, wir ziehen nach Hamburg. Mama, ich will hier nicht weg. Naja, dann sind wir doch gefahren, hat sie mir schmackhaft gemacht, weil ich war begeisterter Fußballer, linker Verteidiger, steif wie irgendwas. Hatte ich einen Schnellen gegen mich, hatte ich keine Chance gehabt. So diese Dribbler und Künstler, die waren mein, da wird ja voll durchgezogen. Wir sind im Januar umgezogen und so im April sagte dann die Jungs aus der Mannschaft, wisst ihr Geld verdienen? Sag ich, ja klar, ja dann komm mit. Ja, dann bin ich mitgekommen und habe ich Ostern 1968 zum ersten Mal Caddy gemacht. Kam nach Hause, 2,65 Mark verdient und noch ein Osterei. Du lachst, aber das war...
Ja, nee.
So, und dann ging das so weiter, bisschen Golf, bisschen, also als Caddy. Dann war es so, dass die...
das heißt, du warst noch keine 10 Jahre alt? Oder gerade 10?
Gerade.
Gerade 10.
Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Wir sprechen über dein Caddy-Dasein sofort. Du kannst schon mal den nächsten Schlag antizipieren. Man darf hier durch die beiden... Kiefern durchspielen.
Ach, hast mich nur 68 Meter kurz gelassen. Das geht ja.
Die Zeiten, ja, haben sich geändert. Ich kann mich gut daran erinnern, als wir das Programm gespielt haben, hast du mich 50 Meter kurz gelassen.
Nee, war nie ein... So. Ich greife das Bogey an nach dem Triple.
Transportschlag.
Ullerich der Pullerich.
Oh. Ein bisschen unter den linken Baum. Also das heißt, deine Kumpels haben dich mitgenommen und du
bist aus der Mannschaft.
Durftest dann auf einem Golfplatz. In Hamburg war das dann?
Nee, das ist direkt. Das ist in Schleswig-Holstein.
Ah, das war noch in Schleswig, ja.
Und Wentorf, wo ich gelebt habe. Begrenzte genau an Bergedorf, was Hamburg war.
Und wie war dein erster Eindruck, als du diesen Golfclub, Golfplatz betreten hast.
Es war ja völliges Neuland. Und ja, bin dann ja natürlich die erste Zeit immer hingegangen, um Geld zu verdienen. Und ich war immer gut bei Kasse.
Das ist natürlich schon mal großartig, aber hat das trotzdem auch diese Atmosphäre und auch der Sport direkt was mit dir gemacht?
War ein bisschen später. Und zwar ging das dahin, das war ein neuer Lochplatz, da gab es ja noch keine Ballautomaten und Ballsammler, dass der Pro gesagt hat, könnt ihr für mich Bälle sammeln, haben wir dann gemacht. Und dann hat er uns einen Schläger gegeben und dann haben wir die alle so auf den Punkt. Mein Freund damals, Shelly, also Shellhase, Frank, der hat dann aufgehört und dass ich das nachher alleine gemacht.
Ja. Und das heißt, ihr habt die, mit dem Schläger die Bälle alle möglichst auf einen Punkt gespielt, um sie einfacher sammeln zu können. Und durch dieses ersten Schläger-Ballkontakt bist du zum Golfsport gekommen.
Genau.
Müssen wir gleich weiter drüber sprechen. Ich präsentiere dir jetzt mal den jüngsten Schläger in meiner Tasche. Ich habe mir jetzt mal einen Driving Iron gekauft.
Okay.
Ich erreiche das Grün nicht. Spieltaktisch ist es jetzt auch nicht so klug, was ich mache. Aber irgendwie, ich will nicht sagen, will ich dich jetzt beeindrucken. Aber eigentlich könnte ich jetzt halt auch ein Eisen 8 vorlegen.
Oh, nee, komm.
Nee, ne? So was machen wir nicht. Gut, okay. Okay, deshalb Driving Iron 3. Von der Distanz sind es aber halt noch 190 Meter und ich müsste jetzt wirklich hier einen Ball schlagen, den du gar nicht so magst. Der müsste nämlich jetzt eine Rechts-Links-Kurve haben, also sprich wirklich ein Power-Draw. Das ist nicht unbedingt meine Lieblingsflugkurve, deshalb will ich jetzt eigentlich nur den Ball gut platzieren. Voll in den Baum geschlagen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat.
Ja, man, es war nicht zu überhören.
Es war nicht zu überhören, ne? Gut, jetzt haben wir beide eigentlich fast eine ähnliche Lage für unseren dritten Schlag und wenig Chancen, das Grün zu erreichen. Na gut.
Naja, und wie gesagt, dann habe ich nachher 7 Mark die Runde bekommen, hatte eine Stammspielerin. Deren Schläger durfte ich nutzen. Und dann hat der Pro damals, das war ja um die 70er, hat gesagt, okay, montags ist der Club geschlossen, aber ihr dürft spielen.
Wow.
Und dann haben wir da, einer von denen, der war viel besser als ich, der hat dann zweite Bundesliga gespielt, Axel Potzech. Da haben wir zum Teil 54 Löcher am Tag gespielt in den Ferien.
Wahnsinn. Also du warst dann schon direkt infiziert?
Als wir den Schläger kriegten, ja.
Ja, irre. Gut, jetzt müssen wir erstmal uns hier um unsere spielerische Herausforderung kümmern. Der hat einen blauen Strich, dann ist das meiner. Da mit dem habe ich noch eine etwas bessere, obwohl, ich meine, mal gucken. Also, so, das dürfte deiner sein, Thorsten.
Der da?
Der, haben wir es uns beide jetzt nicht so einfach gemacht, ne? Ich habe 139 Meter bis zur Fahne, das nur zur Information, Fahne steckt wieder hinten. Ich habe hier ein kleines Fenster durch die beiden Kiefern durch. Würde ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein Mannschaftsspiel hätte, aus dem hohen Rough auch nicht unbedingt spielen. Aber auch hier möchte ich doch heute mal gucken, was möglich ist. Ne? Würde ich jetzt mit einem Fade spielen. Zu viele Äste erwischt, mitten ins Wasser.
Mhm. Also was mich gewundert hat, ist, dass dein Ball eine Kurve hatte. Weil wenn du so spielst und den Ball normal triffst aus solcher Lage, hast du immer Gras zwischen Schlagfläche und Ball. Und das bringt den Ball in diese Fliegerlage. Und dann hast du eigentlich relativ wenig Abweichung. Aber du als Künstler...
Hat aber nicht gereicht. So macht's der Profi. Eisen 6 flach.
Eisen 5.
Eisen 5 sogar. Flach unter den Ästen drumherum. Und Thorsten hat noch 3 Meter bis zum Grün, bis zur Kante. Und da die Fahne hinten steckt, noch ein viel Grün, mit dem du arbeiten kannst.
So, das wollte ich auch noch sagen, aber du bist schneller. Du musst dann auch schon immer schauen, wo bietet der Golfplatz halt an, dass der Ball lange laufen kann.
Ja.
Und ich hätte gedacht, dass meiner noch weiter nach rechts geht. Das wäre aber kein Problem gewesen, weil ich habe das ganze Grün vor mir. Sag mal, mache ich eigentlich deine Runde kaputt?
Überhaupt nicht. Es geht auch nicht heute um meine Runde, sondern es geht darum, mit dir Zeit zu verbringen und dass wir beide uns unterhalten. Dafür ist dieser Podcast da.
Ja, aber wenn ich rausgehe, will ich gewinnen.
Okay, das ist gut. Deshalb, also das freut mich auch sehr. Ich werde es dir so schwer wie möglich machen. Ja? Und dann mal gucken, ob's reicht. So, ich muss wegen des Wassers droppen. 79 Meter. Hier okay für dich zu droppen?
Ja.
Also regeltechnisch. Ich muss halt leider noch im Rough hier droppen, weil es keine Dropzone gibt. Und
das ist so typisch norddeutsches Wetter. Ich fühle mich so wohl.
Ah, das freut mich. Ja, leichte Bewölkung. Ab und zu kommt die Sonne raus. Wir haben Wind. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Wir können schön im Pullover spielen. Ich wollte ihn wirklich auch erstmal nur safe aufs Grün spielen, weil die Fahne hier jetzt doch etwas sehr in der Ecke steckt, muss man sagen. Aber habe meinen Ball jetzt Mitte Grün platziert. Dritter Schlag ins Wasser, Strafschlag 4, ich liege 5.
Boah, ich liege 3.
Du liegst 3, ganz genau. Kannst von da einchippen. Das wäre, ich denke mal, das erklärte Ziel, oder?
Absolut.
Wann fing es dann bei dir an, dass du gedacht hast, Golf ist wirklich mein Leben?
Neben meiner Caddy-Tätigkeit habe ich auch auf dem Platz gearbeitet. Mhm. Ich war 9-Loch-Platz. Ich konnte alle Maschinen bedienen, auch einstellen. Und die Natur draußen hat mich fasziniert. Ja, da habe ich gesagt, ich will. Mhm. Dann kam meine Mama ins Spiel. Ja, weißt du, dass du mal, achso, ich war schlecht in der Schule, aber dafür viel auf dem Bolzplatz und viel auf dem Golfplatz. Ja, und sagte ich, Mama, ich will Golflehrer werden. Jetzt war mein Vater Beamter, das ist jetzt kein Schluss. Dann sagt sie, du bist gut in Mathematik, du solltest zum Finanzamt gehen. So, und dann gab es also schon Hakeleien zwischen uns. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, wenn das wirklich dein Wunsch ist, dann mach das. Dann habe ich zwei Jahre vor Schulschluss habe ich meinen Lehrvertrag unterschrieben. Auch der Heiko Weber, mein Pro. Der war etwas geldheftig. Ich habe 200 Mark bekommen. Und dann durfte ich schon Unterricht geben, aber nur auf dem Platz. Und auch nur, weil ich dann die Karre ziehen musste.
Also das war so eine Caddy-Pro-Kombination dann, ja?
Genau, und dann habe ich 6 Mark die Stunde bekommen. Aber ich musste 2 abgeben.
An ihn, Wahnsinn. An ihn. Aber stört dich mein Ball?
Nee.
Gut, dann würde ich ihn jetzt mal auf dem Grün liegen lassen.
Guck mal, wie der Ball hier liegt.
Ja, es ist wirklich, der Platz ist in einem unfassbaren Zustand. Wirklich toll.
So, pass auf.
Ja, bitte.
So zu meiner Zeit hintergestellt. Fahne. Mach 3 Probeschwünge. Gucke einmal, gucke zweimal, gucke dreimal und hau den fett.
Bisschen gefettet.
Nee, ja. nicht ein bisschen. Da musst du schon wirklich. Weißt du, und da.
Ja, du willst gewinnen, das ist mir klar. Also.
Ja, ich will ja auch vor allem gegen mich gewinnen, dass ich mal einen Ball treffe.
Ja. Einmal rumfahren?
Ja.
Gut. Also, habe ich es jetzt richtig verstanden? Du hast deinen Lehrvertrag unterschrieben als Golflehrer und nicht beim Finanzamt. Oder nein, warst du beim Finanzamt?
Nein. Das war nur die Idee meiner Mutter.
Ja, der konntest du widerstehen, dieser Idee.
Ja.
Wie alt warst du dann? War das nach dem 10. Schuljahr, mittlere Reife? Oder hast du?
Ich habe ja 2 Jahre vorher, bevor die Lehre begann,
okay,
habe ich schon den Lehrvertrag unterschrieben.
Ah, okay. Weil du dir so sicher warst. Also ich meine, da hätte sich ja noch einiges ändern können.
Nee, das war mir ganz klar. Ich habe diesen Sport geliebt ohne Ende.
Nee.
Es war Golf.
Golf von morgens bis abends.
Mhm. Das musst du dir vorstellen. Dann hatte ich ja... Dann hatte ich halt den... Weißt du, und das killt mich jetzt, diese Aussetzer. Wenn ich jetzt zum Beispiel Unterricht gebe,
ja,
benutze ich ja immer meist dieselben Worte.
Ja.
Das ist nicht so schlimm. Aber jetzt hier, wenn ich so in andere Sachen rein muss.
Ja. Auch da ist das Gute, Thorsten. Wir haben Zeit. Ich habe zumindest Zeit heute. Und jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf unseren Part. Weil das sind jetzt schon, ja, wir haben beide unsere Schläge ein bisschen sehr kurz gelassen.
Rechts.
Ja, läuft ein bisschen rechts weg.
Boah, süß.
Aber Distanz war jetzt gar nicht so schlecht. Ich lerne natürlich von deinem Putt, hoffentlich. Ich halte ein bisschen weiter links an.
Das hast du am ersten auch nicht in Anspruch genommen.
Das stimmt. Okay. Also, wir beide haben noch eine kleine Aufgabe. Ich ziehe natürlich die Fahne.
Sehr zuvorkommt.
Etwas an der schwachen Seite vorbei. Und ich habe noch einen halben Meter Putt.
Cool.
Der war okay.
Jetzt muss ich halt 7-7, noch eine 7, dann habe ich die Triple 7.
Dann, das Flugzeug gibt es noch nicht, ne? Oder 7-7?
Doch, gibt's.
7-7-4? Nee, welches gibt es denn? Ich bin mit Flugzeugen nicht so ganz.
7-2-7, 7-3-7, 7-4-7,
ja,
7-5.
Ja, genau, das ist schon klar. Aber ob es eine 7-7-4 gibt,
doch,
oder eine.
Nee,
ja,
nee, nur dreimal.
Nee. Ja, ja, okay, ja.
Aber. Ich spiele einmal im Monat, spiele ich mit dem alten Inhaber von Konradsheim. Und das war so eine typische Situation, so spiele ich das immer, ganz schlimm. War ja mit 3 davor, also 6 sollte möglich sein, vielleicht sogar die 5. Mhm. Ich kriege es nicht hin, ich mache ganz häufig Chip 3 Putts.
Mhm.
Und dann würde ich dich bitten, wenn mir das nochmal, der letzte war auch links vorbei.
Ja.
Und ich hau die wahnsinnig weit links vorbei.
Ja. 135 Meter Gegenwind. Fahne hinten. Heute haben wir nur rote Fahnen. Worum würdest du mich bitten? Du sagtest, da würde ich dich bitten.
Dass wenn ich mal die so kurz, die wirklich ganz kurzen, also ich spreche jetzt von solchen, dass du mal sagst, wo ich hinziele. Weil ich glaube, dass ich.
Gut, mache ich. So, der Wind ist böig, jetzt gerade ist er wieder nicht da, aber wir wissen ja durch Bernhard Langer, es sind eh die Swirling Winds auf Refrath, ne?
Finde ich schon. Das.
Du siehst mich mit 2 Schlägern,
aha,
7 oder 8, 135 Meter, leichter Gegenwind. Ich würde denken, die 8 könnte reichen, aber wenn ich jetzt eine entspannte 7 spiele.
Was kannst du besser?
Ich generell ist bei mir immer besser, wenn ich wenig Kraft aufwende,
okay,
und mehr mit Gefühl spiele. Von daher wäre das jetzt auch meine Wahl.
Du drehst, du ziehst da so auf, willst du den drehen?
Ein bisschen, ja.
Okay.
Das heißt, du spielst ihn vom Boden und dann dreht er nicht bei dir?
Nee, ich ziehe den auf.
Aber bist du überrascht, dass ich ihn auftiere bei einem Par 3?
Nein, überhaupt nicht. Okay. Nein, da, wo du ihn auftiehst.
Ah,
nicht,
okay.
Nicht wie, sondern wo.
Ich fühle mich eigentlich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, ihn ein bisschen links in der Teebox aufzutiehen, eigentlich immer wohler als auf der rechten Seite. Kommt aber natürlich halt auch auf das Layout des Loches an. Okay, Par 3, 135 Meter haben wir gesagt. Oh, sehr weit links. Heieiei. Interessant. Sogar im Bunker, ne? Oh, der war aber schlecht. Der gefiel mir nicht.
Sag nach dem Schlag, sage ich dir was.
Okay,
was
gerne.
Ich wollte. Ich wusste, dass ich mit dem Eisen 5 nicht hinkomme. Ich wollte kein Rescue nehmen.
Ja.
Und das habe ich dann manchmal, du hast ja gesehen, der hatte einen Drall.
Ja.
Dass ich versuche, über den Hook mehr Länge rauszukriegen.
Okay. Aber dadurch bleibt er natürlich relativ flach auch, ne?
Ja.
Und hier ist das Grün ein bisschen erhöht. Klar, wenn er da halt in den Gegenhallen in der Mitte geht, dann ist er vielleicht sogar dann richtig gut. Mhm. Was war die beste Runde, die du in deiner Karriere gespielt hast? Also wirklich vom Score und vielleicht auch vom Gefühl.
Das war die Schlussrunde in Knogge 1993, wo ich Dritter geworden bin, wo ich eine 65 im Wind geschossen habe. Mitspieler war der Ernie Els.
Wow.
Und mache auf dem leichtesten Loch, das war die 11 oder 12, ein paar 5. Da konnte ich nicht hinkommen, aber so 10 Meter vors Grün habe ich es geschafft. Mhm. Dann habe ich Chip 3 Putts gemacht. Okay. Nee, das war absolut. Und das hat.
Also das heißt, hättest du Chip 1 Putt gemacht, hättest du sogar gewonnen, wenn du Dritter geworden bist?
Nee.
Okay. Hat Ernie Els gewonnen?
Nein.
Okay.
Jimenez hat gewonnen.
Okay.
Zweiter Barry Lane und ich war mit Savvy Dritter.
Ah, Moment. Also ich kenne ja einige deiner Ergebnisse und halt auch Mitspieler, aber dass du mit Seve dir den dritten Platz geteilt hast, das wusste ich jetzt noch nicht. Überragend.
Das war wirklich, also vor allen Dingen auch im Wind und das Knochen nicht reicht. Aber ich wurde immer besser und habe den Ball immer weiter geschlagen, dass ich fast immer an Ernie rangekommen bin. Mhm.
Wie war dann hinterher das Tableau? Also Jimenez hat gewonnen.
Barry Lane, Zweiter.
Ja.
Und Ballesteros und Seve.
Und Dritter. Gideon Dritter.
Genau.
Wahnsinn. Aber weil du jetzt sagtest, dass du an Ernie rangekommen bist, meinst du jetzt Länge? Oder
Längenmäßig, ja, weil der konnte den Ball so wegschießen.
Okay.
Also von der Länge her.
Ja, okay. Das. Mhm. The Big Easy. Hast du denn in den Momenten gedacht, gespürt und dich auch so gefühlt, dass du an der Weltspitze dran bist?
Nee, nie.
Warum nicht?
Weil ich nicht gut genug war.
Was war nicht gut genug?
Die Einstellung. Ich hätte mehr machen müssen.
Trainieren?
Ja.
Warum hast du nicht mehr gemacht?
Weil ich dachte, das reicht. Also das war damals so bei uns. Bernhard, der Arbeiter, der wirklich uns alle in die Tasche gesteckt hat. Mhm. Dann würde ich sagen, dann kam ich mit dem Thomas Gögele. Mhm. Dann kam Tilly. Also vom Arbeitseinsatz.
Aber sind das pro Tag jetzt, sagen wir mal, du warst 6 Stunden, oder nee, sag mir, wie viele Stunden hast du trainiert, wie viele Stunden hat Bernhard trainiert, dass wir das uns vorstellen können?
Bernhard war halt aufgewärmt, körperlich, eingeschlagen, gespielt. Zum Teil, wenn er schlecht war, sofort vom 18. Aufs Grün und dann stand er da halt, bis er es hatte. Kommt da jemand?
Da kommt jemand. Von daher ist die Frage, ob wir jetzt jemand durchspielen lassen.
Ja.
Ja, aber der ist jetzt ja gerade am Ballwascher. Na komm, okay. Wir machen erstmal unseren Bunkerschlag. Oh ja. Sehr gut. Nur ein bisschen leider links und dann rollt er da noch was runter. Ich habe eine ziemliche Bunkerkante vor mir und noch 15 Meter grün. Lob Wedge, voller Schlag durch den Sand. Bisschen hart getroffen, aber das Ergebnis war ganz gut.
Ich fand den auch vom Treffen gut. Sand war sehr hart drunter,
ja,
oder?
Genau, ja, ja, aber also fühlte sich nicht so weich an, aber Ergebnis und alles war gut. Boah, ist deiner sogar noch vom Grün runtergerollt, das hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, oh, geht doch mehr bergauf, bleibt ein bisschen kurz. So, ich habe noch einen 2,5 Meter Links-Rechts-Putt. Also das ist die schwerste Fahnenposition, die wir, glaube ich, je hier auf diesem Grün hatten, würde ich jetzt mal sagen. Na gut, knapp rechts am Loch vorbei.
Ist aber halt auch der
Gurgelputt. Ja. Boah. Fand ich einen sehr guten Putt. Also da hätte ich jetzt auch, wenn ich hinter dir gestanden hätte, hätte ich dir, glaube ich, jetzt nicht irgendetwas sagen oder zeigen können. Also einfach nur ein Müh weniger gebrochen.
Als wir die Bälle gesammelt haben und den Schläger hatten.
Als Kinder?
Aha.
Habt ihr das Aufheben des Balles wahrscheinlich,
genau,
mit dem Schläger
ohne Ende. Aber das wollte ich sagen. Ich konnte mit dem Ball unheimlich viel machen. So hoch im Nacken landen lassen, durch die Beine alles. Geht nichts mehr.
Aber, Thorsten, es ist doch wunderschön, dass wir heute an einem Donnerstagvormittag gemeinsam über diesen wunderschönen Golfplatz gehen können,
ja,
und du noch deiner Leidenschaft nachgehen kannst, auch wenn es natürlich nicht mehr deinen Ansprüchen entspricht, die du hast.
Ich hoffe, dass ich den Satz zurecht bekomme. Golf ist es wert, gut zu spielen. Das soll von Ben Hogan sein.
Natürlich ist das Ziel. Das wünschen wir uns natürlich alle, Golf so gut zu spielen, wie es uns möglich ist. Und jetzt hast du es Jahrzehnte auf höchstem Niveau spielen können, spielen dürfen. Und das ist jetzt eine Frage aufgrund deiner Begabung, deines Talents.
Nee, ich weiß nicht, Talent habe ich, glaube ich, nicht.
Sondern?
Ich habe jetzt gespielt 7-7-5. Triple-Doppel-Doppel. Und ich schäme mich. Das war für mich ein ganz langer Prozess, zu sagen, ich mache den Podcast mit dir, weil ich einfach das Gefühl habe, Scheiße, Entschuldigung.
Mhm. Also, ich finde es erstmal großartig, mutig und sehr motivierend für ganz viele Menschen, die das jetzt hören, die dich sicherlich dafür bewundern, dass du diesen Mut wirklich aufbringst. Und ich würde sagen, es gibt keinen Menschen, der sagt, boah, der müsste sich aber schämen, dass er nach dem, was er in seinem Leben alles in Sachen Golf geleistet hat, jetzt 7-7-5 spielt und das auch noch in einem Podcast öffentlich macht. Ich freue mich auf alle Zuschriften, die kommen und das thematisieren.
Kriegst du Zuschriften?
Ich hoffe. Ich hoffe, dass jetzt ganz viele Menschen schreiben, die das hören. Über die sozialen Netzwerke ist der Podcast zu erreichen. Auch natürlich über die Plattformen, wo er ausgestrahlt wird. Und ich hoffe inständig, dass es vielen Menschen Mut macht, die eventuell auch erkrankt sind und sagen, boah, toll, dass man auch dann noch Golf spielen kann. Das Ergebnis ist natürlich, gehört dazu zu dem Sport. Aber eigentlich ist es doch jetzt heute zweitrangig. Hoffe ich zumindest. Wir sind an Loch Nummer 13. Ich würde sagen, das Signature Hole in Refrath. Siehst du das auch so?
Sehe ich genauso.
Ein wunderschönes Par 4, erhöhter Abschlag, eine Eiche auf der linken Seite, überall ein Wasserlauf. Für mich ein anspruchsvoller Abschlag. Ich probiere es mal. Immer haue ich ihn hier wirklich nach rechts. Das ist, ich will hier einen hohen Draw spielen und es wird leider der Cut nach rechts. Und er ist aber noch ein bisschen nach vorne gesprungen. Viel Spaß. Genieße diesen Schlag, Thorsten. Linke Seite Richtung Eiche.
Da vergeht's mir schon.
Ich hoffe nicht.
So am hinteren Ende des Schlägerkopfes getroffen. Ich kriege jetzt so einen Hals. Also das funktioniert noch.
Dass du einen Hals bekommst.
Ja. Mann, manchmal.
Also ich meine, es zeigt ja, dass du durch und durch Sportler bist. Siehst du das auch so?
Im Großen und Ganzen ja.
Ja, also du warst ein guter Fußballer in der Jugend. Oder ein guter Linksverteidiger, der Platz brauchte, nicht schnell war.
Genau.
Aber auch mit Leidenschaft gespielt.
Oh ja.
Und dann kam der Golfsport in dein Leben.
Absolut, ja.
Was hat dir der Golfsport gegeben? Was hat er dir gebracht?
Ich habe die Welt gesehen. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Ich habe, bis auf Australien, war ich auf jedem Kontinent. Ja. Was hat er mir gegeben? Weißt du, ich will jetzt, brauche keine Urlaube mehr irgendwie da oder da zu machen, weil ich habe alles erlebt. Und habe dann festgestellt, es ist so, dass es, finde ich, in den Ländern immer gleich ist.
Mhm. Golf oder?
Nee, das Leben.
Interessant. Wirklich? In Asien ist das Leben genau wie in Südafrika
Schleswig? Du hast also Hochhäuser, du hast überall, sowas meine ich halt.
Mhm. Wo hat es dir am besten gefallen?
Italien.
Vom Golferischen auch oder das Leben die Architektur?
Mhm. Weil ein sehr netter Kumpel war der Constantino Rocca, sagt er dir was?
Ja, Rocca habe ich mal gehört, aber nee. Also,
das war lange Zeit der Einzige, der Tiger Woods im Einzelnen.
Ja, dann klingelt es, ja.
Mhm. Dann hat er die British Open gegen John Daly verloren.
Mhm.
Und der war halt einfach total. Wir waren auf der Range, sind dann zum ersten Abschlag. Er immer von der Range rein an die Bar, erstmal einen kleinen Espresso und dann spielen wir das Loch.
Waren das Freunde, die du da auf der Tour hattest, oder waren das Kontrahenten? Wie war das miteinander?
Das war ein anderer Spieler.
Okay. Aber es war jetzt von der Konkurrenz her, man hat sich jetzt nicht gehasst oder...
Nee, absolut nicht. Weil du bist halt zum Abschlag gekommen, da hat dir der Starter die ganzen Unterlagen gegeben und dann hast du gespielt. Wenn du mal warten musstest, hast du mal ein Wort gesprochen.
Mhm.
Aber sonst warst du immer dabei, ruhig zu bleiben. Aber wir sind schon richtig gute Jungs, muss ich echt sagen. Kein Grün getroffen, kein Fairway getroffen. Du lachst.
Ich lache. Hier vorne kommt dein Ball. Ja, aber das Schöne ist doch, der Sport gibt uns immer wieder eine neue Herausforderung. Ja, jetzt hast du wieder Äste, die hereinragen, noch ein kleiner Bachlauf. Du musst dir richtig was einfallen lassen bei dem Schlag. Das ist doch toll. Aber du weißt schon, was du tust.
Also, wenn ich jetzt flach spielen will, ist meine schwache Seite natürlich die Pull-Seite.
Mhm.
aber ich will natürlich nicht da rein. Also muss ich den irgendwie die Hände vorm Ball und darauf achten, dass sich die Schlagfläche nicht schließt.
Also ich gehe davon aus, du hast wieder dein Eisen 5 in der Hand.
Ja.
Und spielst den Ball dann eher vom hinteren Fuß.
So ist es. Bring meinen Sternum nach vorne.
Und muss relativ knapp wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mal von hier sehe, knapp an der Eiche vorbei. Oder? Was ist deine Spiellinie? Willst du doch eher...
Da, wo der Mann ist.
Okay.
Tick rechts.
Okay.
Gut. Bring dich in Sicherheit.
Be good.
Be good.
Na, guck mal.
Guck mal, deiner hat einen Baum gekriegt und Lucky Gideon...
Stimmt. Deiner ging wunderbar durch die Blätter durch. Ganz hervorragend.
Sag mal, bringt dir das, abgesehen von deinem Job, bringt dir das überhaupt jetzt mit mir ein paar Löcher zu spielen?
Es bringt mir sehr, sehr viel. Es bringt mir erstmal die Möglichkeit, dass wir überhaupt jetzt 9 Loch zusammen spielen, dass wir diese Zeit miteinander verbringen. Denn normalerweise sehen wir uns auf der Range. Ich mache mich irgendwie warm. Ich nehme alle 2 Jahre bei dir meine Trainerstunde. Dann geht es halt eher um mein Spiel. Und wenn wir uns im Clubhaus sehen, willst du halt auch eher deine Ruhe haben. Von daher freue ich mich, dass wir jetzt einfach mal wirklich Zeit haben, uns zu unterhalten. Und dass ich wirklich diese Dinge von dir erfahren darf. Ich sehe das wirklich als Privileg an. Und das ist.
Du kennst doch schon alles.
Nein.
Finde ich schon.
Also ich kenne natürlich ein Stück weit deinen Werdegang und deine sportlichen Erfolge, die wir auch noch längst nicht alle besprochen haben. Aber ich freue mich halt einfach, dass du deine Gedanken mit mir teilst und wenn du jetzt halt auch auf diese Dinge zurückblickst. Ich meine, wann hast du das letzte Mal mit jemandem zum Beispiel über das Rolex-Turnier in Genf gesprochen? Wann hast du über diesen Sieg 1984 das letzte Mal einem anderen Menschen davon erzählt? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, 1985, nationale Offene. Mit Bernhard, die haben immer einen Dreier gemacht, Bernhard, und dann der beste Amateur und der beste Pro, das waren die Nationalen. Ja, und dann, was hast du so gemacht? Ja, ich war dann da und da und habe ich letztes Jahr die Rolex gewonnen. Ach, das wusste ich ja gar nicht. Nee, Bernhard ist schon...
Lass uns gerne gleich noch über Bernhard sprechen, aber noch mal jetzt wirklich zu dann dieser Offenen. Also Bernhard war dann der Pro?
Nein, das war die nationale Offene, wo alle Deutschen, Pros und Amateure mitspielen konnten.
Okay, das heißt, du warst als Pro natürlich dann halt genau halt auch dann dabei. Und 1985, da war ich 14, hatte überhaupt keine Verbindung zu Golf, kannte Golf nicht. Ich muss jetzt kurz überlegen, da hat Bernhard schon das erste Mal das Masters gewonnen, ne? Das heißt, er war ein Superstar.
Bernhard, ja.
Und wie hast du ihn kennengelernt?
Du musstest damals, konntest du nicht sagen, ich unterschreibe, bin Pro, sondern du musstest die Lehre machen. Und Bernhard ist diplomierter Golflehrer, da sind wir alle froh, dass er so einen Rückzug hat, wo er vielleicht mal ein bisschen Geld verdienen kann.
Der Arme, genau. Das heißt, du hast ihn in der Golflehrerausbildung schon kennengelernt?
Ja, und zwar hatten wir immer so Fortbildungsseminare für die Auszubildenden. Und er hat ein Jahr früher angefangen als ich. Und daher kannte ich ihn.
Wie hast du ihn erlebt, damals dann wirklich bei eurem ersten Zusammentreffen? Welches Jahr war das dann ungefähr?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe gegen Bernhard gespielt, so in den Turnieren. Und ich habe es nie geschafft, wenn wir zusammengespielt hatten, dass ich, einmal konnte ich ihn schlagen, das erste Mal. Das war ein deutsches Turnier. Und dann kam es dann, ja, wie soll ich sagen?
Nee, aber hast du ihn, wenn du sagst, du hast ihn bei der Ausbildung doch das erste Mal kennengelernt. Da war er noch nicht der Superstar.
Nein.
sondern er war Golflehrer noch oder auf dem Weg dorthin.
Nein,
er war auf dem Weg dorthin.
Er wollte immer spielen.
Ja.
Es ging aber nicht nur sagen, ich spiele,
ja,
sondern man musste diese Ausbildung machen.
Mhm. Wo wart ihr da für die Ausbildung?
Bad Ems.
Ah, okay. Also hier.
Das war ja das Hotel direkt auf dem Platz und haben wir die Dreibettzimmer gehabt. Das war eine Zeit. Mann.
Mit wem hast du dir das Zimmer geteilt?
Rainer Burscheid und Andreas Hochgürtel. Mhm. Und der Hochgürtel, der war ungefähr so groß.
Also hüfthoch bei dir, wenn du es so anzeigst.
Ja, dann ist er aufgestanden, hat die Vorhänge aufgerissen und hat angefangen zu singen. Guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen, Sonnenschein. Wir waren so fertig.
Ja, wart ihr fertig, weil ihr am Vorabend gefeiert habt oder weil ihr Alkohol, so viel Golf gespielt habt?
Alkohol war sehr wenig damals. Aber du liegst im Bett, so Augen noch gerade auf und der fängt an zu singen.
So, ich muss meinen nächsten Schlag machen. Es sind leider noch 190 Meter bis zur Fahne. Rough-Lage. Vielleicht wäre doch mein Rescue der bessere Schläger, weil ganz bis hin komme ich wahrscheinlich eh nicht und würde ihn eher nach links auf die, ich sag mal, vermeintlich sichere Seite spielen. Und ich kann mich daran erinnern, Thorsten, wir haben mal ein Pro-Am am Jakobsberg miteinander gespielt und da hatte ich auch ein Rescue in der Hand und dann hast du mir gesagt, im Rough eher 10 cm hinter dem Ball zu spielen, anzuvisieren. Würdest du mir das jetzt auch noch raten oder ist die Lage dafür zu gut?
Nee.
Okay, also ich sind jetzt so 5 bis 7 cm. Ah, ganz gut getroffen eigentlich daraus. Da hätte ich doch ein bisschen mehr Richtung Fahne gehen können. Na gut, aber er liegt safe.
Ich hatte gedacht, der würde nicht so gut liegen, weil ich dachte, der wäre so in so einer kleinen...
Ja, aber das, also ich habe es jetzt auch erst festgestellt, als ich ihn getroffen habe, dass er scheinbar doch nicht so schlecht gelegen haben muss. So, wir gehen zu Thorstens Ball. Liegt Mitte Fairway, ungefähr bei 150 Meter bis zur Fahne. Also die Fairways sind wirklich wie ein Teppich, oder?
Ja.
Das ist wirklich sensationell. Ja.
Trippel, Trippel, Doppel. Mal sehen.
Wunderbarer Kontakt. Sehr gut.
Kontakt war gut. Nur Ulrich hat wieder vorbeigeschaut.
Das heißt, du hattest wieder zu viel Kurve für deine...
Also ich hab den so gesehen, dass der gerade links war und nicht gekurvt. Aber ich kann mich auch täuschen.
Nee, ein bisschen Kurve würde ich sagen, hatte er, aber nicht viel. Also es war jetzt kein Hook, das auf keinen Fall. Dann lass uns doch nochmal gerade in Bad Ems bleiben. Also du weißt nicht mehr genau das Jahr?
Nein. Doch, ich habe 1.8.75, Anfang 76 und 77.
Okay, also. Wie viele Golfplätze gab es zu der Zeit in Deutschland? Weißt du es ungefähr?
Nee.
Keine 100, oder?
Na, absolut nicht. Nee, nee. Ne?
Golf steckte wirklich noch in den Kinderschuhen. Wie haben denn damals deine Freunde reagiert, als du dann zum Golf gegangen bist? Also
großes Problem, ich hatte keine Freunde.
Okay.
Weil ich nur, das wollte ich vorhin mal aufzeichnen, von einem elterlichen Haus zur Schule waren es 500 Meter, dann mittags zurück 500 Meter und dann auf dem Golfplatz auch wieder 500 Meter. Das war natürlich ideal.
Das war ideal, um Golf zu spielen, aber dann hast du nichts anderes mehr gemacht, ja? Nicht. Und da gab es auch wenig Jungs in deinem Alter, mit denen du dann...
Doch, die aus der Klasse.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin dann die ganze Zeit auf dem Golfplatz gewesen.
Und auf dem Golfplatz gab es keine Jungs in deinem
Nein.
Alter? Ja. Das heißt, da warst du dann also mit 10 die ersten Schläge gemacht, 11, 12, 13 hast du... Montags 54 Loch gespielt.
Ja, das sind nicht jedes Mal
vorgekommen. Naja, gut, aber trotz alledem. Also du hast so viel Golf gespielt, wie es nur ging. Wann hast du denn gemerkt, dass du ganz gut bist in diesem Sport?
Ganz spät, weil das Golfen hat mich halt interessiert. Ich finde mich ja auch nicht gut.
Aber du musst doch gut gewesen sein, wenn du warst der zweitbeste Deutsche nach Bernhard Langer.
Gut, es gab drei Golfer.
Carlo Knaus.
Genau. Also ich möchte den nicht machen.
Du meinst jetzt meinen Schlag?
Ich meine deinen Schlag.
Und das ist jetzt zum Beispiel ein Schlag, auf den freue ich mich, weil hier werde ich jetzt mein 60-Grad-Wedge nehmen und da kann ich ja fast sogar einen vollen Schwung machen und versuche ihn jetzt ein bisschen mit geöffnetem Schläger hoch und weich landen zu lassen, so wie ich das von dir gelernt habe.
Oh, der war gut.
Fand ich jetzt auch ganz gut.
Boah.
Aber das ist halt das Interessante, so einen Schlag kann ich halt wirklich eher und den traue ich mir halt auch zu, als ein Drive mit einem Mini-Draw. Das fällt mir schwerer. Oh ja. Läuft noch ein bisschen.
Der Ullerich
aus.
War wieder.
Warum denn der Ullerich? Weil der nach links geht, dann ist er.
Ullerich, der Pullerich.
Ah, daher, okay. Ja, aber. Fand ich jetzt.
Ich habe kein Wedge. Ich musste alles mit einem Pitching-Wedge machen.
Ach so.
Aber das finde ich gut, weil das schult wieder das Gefühl.
Ja. Auf die Distanz würde ich dir noch die Fahne drin lassen?
Ja.
Ah, der wird schnell.
Schnell rein.
Oh, an der Lochkante. Sehr schade.
Boah.
Ja.
Aber die haben die Fahnen echt tückisch gesetzt.
Ja.
Sind wollen wir nicht mehr schlagen lassen?
Bitte? Ach so. Ja, dann komm. Ja, komm. Dann lass mal irgendwas schlagen. Ja.
Oh. Oh. Ja. Kannst du was sehen?
Ja, kommt noch nicht. Haben wir noch alle Möglichkeiten. Oh. Ja, Thorsten, darfst du noch mal einen Bergab spielen? Zell.
Pass du nur auf, dass dir deiner nicht abhaut.
Da hast du völlig recht. Da braucht er was mehr. Kommt er fast wieder zurück. Hast du beim Putten eine Ausrichtungshilfe mal genutzt? Also mit einem Strich oder halt auch dem Emblem von Titleist? Oder nimmst du den Ball so, wie er ist und sprichst ihn dann an?
Nein, ich leg den Ball so hin, dass ich nichts an Schrift erkennen kann, sondern nur weiß.
Ah, auch gut. Weil du das auch von früher so gewohnt bist oder weil das dich wirklich sonst irritiert?
Früher gewohnt und würde mich jetzt irritieren.
Okay. Ich habe jetzt den Strich.
Boah, den schweren Loch da.
Und er fällt zum Par.
Oh.
Mein erstes Par auf einem der schwierigsten Löcher. Sehr guter Putt.
Oh.
Ja. Solid.
Bist jetzt noch kein Ball verloren. Boah.
Ja, guck. Also, man muss sich doch über die kleinen Dinge beim Golf freuen. Das lernt man doch in der ersten Stunde.
Als ich British Open gespielt habe, in Birkdale, dann kriegst du einen Locker und dann gehst du rein, ist im Locker halt deine Bälle drin, alles. Und dann war neben mir direkt Greg Norman und rechts von mir Tom Kite. Und ich saß da so.
Ging dein Traum in Erfüllung?
Ja.
Wann kam das erste Mal ein Traum wie dieser in deine Gedankenwelt? Wann hast du davon geträumt? Wann fingst du an, wirklich davon zu träumen, Golf auch als Spieler professionell zu betreiben?
Ende der 70er Jahre, wo wir nach Südafrika gegangen sind. Ja, ich war dann 22.
Wie hast du das finanziert?
Erst selbst, dass ich im Stunden gegeben habe und habe gespart. Und meine Eltern, die waren wirklich sehr großzügig, die haben auch noch was dazu getan. Und dann hatte ich nachher Sponsoren. Und dann war es so eine Zeit, wo Golf sehr, sehr hoch angesiedelt war. Und dann kamen die Leute, ja, wir wollen sie sponsern. Und sag mal, aus 5 Kontakten ist nicht einer geworden.
Hm.
Und dann, ich habe trainiert in St. Dionys. Sagt dir da was?
Nee.
Das ist in der Nähe von Green Eagle. Green Eagle kennst du ja. Heideplatz, immer trocken, konntest im Winter spielen, durchspielen, weil es immer gut war. Und dann haben sich 8 Leute zusammengetan. Jeder hat 6.000 Mark in den Topf getan. Und dann konnte ich erstmal spielen mit der Aufgabe, dass wir die Preisgelder haben wir geteilt.
Also das heißt, du hast Menschen eigentlich von dir begeistern können mit deinen Fähigkeiten als Golfspieler, dass sie das Vertrauen in dich gesetzt haben, du gewinnst genügend Preisgeld, dass sie ihren Einsatz wiederbekommen. Richtig?
Naja, sie haben mir gesagt, also ich kriege das Geld und sie wünschen mir viel Glück. Und gib dein Bestes und dann schauen wir. Und wenn das nicht geklappt hat, okay, hat es nicht geklappt.
Was hat das denn damals mit dir gemacht? Hat dich das unter Druck gesetzt? Hat dich das gefreut? Wie bist du damit umgegangen, dass Menschen ihr privates Geld in dich und dein Golfspiel investiert haben?
Also die haben mir gesagt, das können sie steuerlich absetzen, das wäre dann schon mal nicht so schlimm, wäre die Hälfte. Und ja, das war Mäzenatentum. Also da musstest du jetzt nicht irgendwie groß was bringen. Wenn du es gemacht hast, haben sie sich gefreut, aber das war nicht für die jetzt eine Geldanlage, dass sie sagen, oh, da kann gut werden. Damals gab es ja auch ganz wenig Geld.
Was hast du wirklich an Preisgeld in deinem ersten Jahr verdient als Profi? Hast du noch eine Idee?
Nichts.
Nichts verdient?
Nee, wenn ich jetzt so diese... das stimmt gar nicht. Einmal habe ich ein Pro-Am gewonnen, 1976. Das war so geil. In Hamburg. Und dann haben sich die Pros zusammengetan, dass wir immer montags so ein Pro-Am gespielt haben. Ein Pro, ein Amateur. Und wer keinen Amateur hatte, da durfte auch mitspielen ums Geld. So, und dann gab es ja natürlich mehrere Lehrlinge. Und diese Lehrlinge haben ein Handicap von 2 gekriegt, damit sie ein bisschen... So, und, ich schieße erste Turnier in der Wendlohe, schieße ich eine 73 und gewinne das. Da haben sie sofort für die nächsten Turniere die Vorgabe gestrichen.
Das heißt, ihr musstet dann mit 0 beginnen. Also ja. du kamst mit Vorgabe 2 dahin. Wendlohe, wie schön. Das war mein sportliches Highlight als Golfspieler. Denn als ich dann gerade 50 wurde, hatte ich dann mal ein sehr gutes Handicap und hatte mich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.
War deine Frau nicht auch dabei?
Genau, ist meine Frau sogar mitgefahren. Und dann haben wir ein herrliches, langes Wochenende in Hamburg verbracht und wir haben Wendlohe gespielt. Fand ich sehr schön. Hab den ersten Tag auch gut gespielt. Ich glaube, 77. Und am zweiten Tag ist meine Frau dann mitgegangen und wollte mal gucken, wie ich spiele. Und dann lag ich leider nach 4 Loch, glaube ich, 6 oder 7 über. Und dann hat sie gesagt, oh, ich glaube, ich gehe besser Kaffee trinken. Aber dann hat es leider wirklich nicht gereicht. Das war schade. Also nicht zum Gewinnen sowieso, sondern halt auch für eine zweite gute Runde. War ein bisschen schade. So, wir stehen an Loch Nummer 14, 369 Meter von Gelb, aber man hat uns noch mal 10 Meter oben drauf gegeben und ein sehr enges Loch, wo rechts viel Gefahr droht und man bräuchte jetzt genau den Draw, von dem ich gerade gesprochen habe und ich zeige ihn dir jetzt, Thorsten, dass ich ihn doch kann. Ich sag dir mal, was ich mache. Ich stehe etwas geschlossener vielleicht. Die rechte Schulter versuche ich etwas hinten zu haben. Und mein Schwunggedanke ist, die rechte Schulter gleich dann fallen zu lassen. Ich weiß nicht, ob du ihn sehen konntest, aber er war genauso wie angedeutet.
Also ich habe den Start gesehen und er war gut.
Ja, und er liegt wirklich Mitte Bahn und hatte die Flugkurve, von der ich träume. Ja, ist doch schön, dass man auch mal an einem Donnerstagmittag seine Träume erfüllen kann.
Das ist eigentlich, wenn du die Landezone siehst, ist die riesenbreit.
Ja, genau. Es ist wirklich nur der Abschlag, der hier eng ist. Aber ja. Ja, wunderbar. Hat nur 2 Mini-Blätter getroffen.
Kontakt war fast mittig.
Ich fand auch vom Sound klingt er sehr gut, weil das ist ja, müssen wir auch noch kurz sagen, ein nagelneuer Driver, den du heute ins Spiel bringst, extra für den Podcast.
Ja.
Bekommst du noch Material von deiner Firma Titleist? Das heißt, du musst dich da selbst drum kümmern jetzt.
Ja, also früher, also auf der Tour haben sie dich zugeschüttet.
Ja.
Da gab's ja die, hast du diese Trucks mal gesehen?
Ja. Ja. Also da hast du auch von profitiert und konntest hingehen und brauchst ein neues Wedge, dann hast du ein neues Wedge bekommen.
Ja, aber das war noch ein bisschen anders. Und zwar, du bist rein, dann, also ich war damals bei Mizuno, bist du rein in den Trailer und dann kanntest du die alle. Das waren ja alles Japaner, die haben aber englische Namen gekriegt, weil sich keiner die Jimmy und Ben. Und dann bist du dann halt mit denen raus auf die Range und dann ging es. Ne? Hast du deine Schläge gemacht, hast du, fühlt sich so an, fühlt sich so an. Was können wir da machen? Rein wieder in den Trailer. Die Änderungen wieder raus. Und das war dann so, dass es für viele war, dass du da wirklich in Ruhe trainieren konntest. Mhm. Und die Jungs, die das gemacht hatten, die hatten auch Ahnung. Mhm.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, als Amateur, ich würde jetzt, das klingt ja fast so, permanent auch noch am Material Änderungen vornehmen und hier optimieren und da optimieren, dass das aber halt auch durchaus, naja, es kann einen positiven Effekt haben, aber auch einen negativen Effekt haben, oder? Dass du halt dann denkst, so, wenn ein Schlag nicht gut kommt, hätte ich aber doch besser die oder die Variante genommen. Kamen solche Gedanken?
Ja, hast du es deinem Clubmaker erzählt, so wie es den Renningenieur an der Formel 1 gibt. Und dann hat er darauf geantwortet und sagt, wir versuchen das. Mhm.
Also würdest du sagen, dass das Material einen erheblichen Anteil an einem guten Spiel hat, bei einem Spieler deines Niveaus zur damaligen Zeit?
Ja.
Ja?
Eindeutig.
Also du kannst immer noch da optimieren. Also du nimmst aber wirklich auch immer die linke Hälfte jetzt und legst meistens dir die Bälle vor den Baum. Also du hast sehr viel Nachsicht mit mir, Thorsten, dass ich eine Chance habe. Wenn ich das so sagen darf.
Das darfst du. Du bist doch auch erst 3 oder 4 auf.
Genau.
Also, ich hoffe, wir spielen offen.
Wir spielen selbstverständlich offen.
Kann ich gleich einpacken.
Selbstverständlich spielen wir offen. Also Netto zählt schon lange nicht mehr. Gut, ich gehe mal zu meinem.
Wie viel hattest du noch rein?
170. Und du? Ich weiß es nicht genau. Ich schätze mal, du hattest noch so 120, 130 vielleicht. Aber es ist ganz schöner Gegenwind.
Aber du liegst auf dem Grün, ne?
Ich lieg auf dem Grün.
Das waren 2 gute Hiebe bei dem Wetter.
Ja, ja, war jetzt wirklich erstaunlich, weil ich gerade vor allem mit den langen Eisen gerade etwas struggle.
Aber das ist ja der, den du halt hier brauchst.
Genau, ja, das ist so. Das ist halt das, was ich gesagt habe, als ich hier vor 15 Jahren hier in den Club eingetreten bin. Dieser Platz macht dich zu einem besseren Golfspieler.
Das stimmt.
Da muss ich auch wirklich sagen, das ja, hat sich bis heute bewahrheitet und ich müsste halt schon auch noch mal ein bisschen mehr trainieren, aber das geht leider halt auch nicht immer alles so.
Ach Mann.
Exzellent. Mit dem Kontakt warst du hoffentlich zufriedener.
Ja.
Gut. Er rollt dann auch wieder runter, weil die Grüns jetzt wirklich schnell sind. Ne?
Das ist für mich so mit die schwerste Fahnenposition.
Ja.
als die Nationalmannschaft da war, die haben so schön vom Grün gepattet, das war herrlich.
Vom Grün wieder runter gepattet, meinst du?
Ja.
Ja, ja, es ist wirklich an, oder man kann den Platz sehr anspruchsvoll machen, absolut richtig. So, also ich war doch nicht ganz auf dem Grün, wie du siehst. Dann frage ich jetzt wirklich mal den Pro-Tipp. Würdest du diesen Ball putten oder chippen?
Chippen. Aber weil ich der bessere Chipper als Putter bin.
Geht mir auch so. Aber viele putten natürlich hier auch, weil...
das sicherer ist und die mit den niedrig geschnittenen Vorgrüns nicht zurechtkommen.
Ja. Ja, das ist so gefühlvoll. Mann. Ja, schade.
Müsst ihr nochmal machen. Runter. Du musst viel weiter links und du vor allen Dingen musst den, wie sagt man, viel energischer, viel konsequenter.
Ja. Ja, der war jetzt viel weiter links, sagst du? Also
vom Ziel.
Ach so, okay, ich dachte, du meintest jetzt nämlich meine Fußposition, Ballposition. Ja, der war wirklich jetzt, hat ein bisschen mehr Spin. Und das ist wirklich enorm, er rollt dann einem wieder runter. Also von daher noch mehr. Noch mehr. Wir sind heute zu schwach, Thorsten. Auch zu vorsichtig.
Hatten wir auch, dann müssen wir, wie gesagt, schnell markieren.
Ja, stimmt eigentlich, ja. Sicherer Einputt, ne? Das war jetzt. Der erste war auch ein Chip bei dir, ne? Oder?
Nee. Ah, ich habe nur einen Putter dabei.
Ja, okay.
Ja, von. Sag mal, was hast du denn jetzt bei dem Eisen 4 oder rein gedacht?
Bei dem, das war mein Driving Iron 3, was ich jetzt hier hingeschlagen habe, meinst du?
Ja.
Was ich da gedacht habe, also erstmal habe ich abgewogen 170 Meter mit leichtem Gegenwind, Fahne steckt kurz. Das heißt, ich wusste, dass ich schon eigentlich einen vollen Golfschlag machen kann. Und auf die Distanz habe ich immer dann halt auch einen leichten Fade. Du hattest deinen Handschuh nochmal verloren. Von daher war jetzt eigentlich mein Gedanke, lass ihn auf den Bunker starten und dann gucken wir mal, wie er reinkommt. Das war mein Schwunggedanke. Was hätte ich denken sollen?
Nee, es interessiert mich nur, was du so denkst.
Ja. Ja, ich meine, das ist natürlich halt nach wie vor das Thema im Golf und du weißt, dass mich das auch sehr beschäftigt, die mentale Seite des Golfsports. Was würdest du sagen, rückblickend auf deine Karriere und die Wichtigkeit der mentalen Stärke und des Mindsets?
Wir hatten mal so ein Turnier, Damen und Herren. Das haben wir in Toronto gespielt. Mhm. Dann bin ich von Toronto nach Houston geflogen zu einem Psychologen über Bernhard. Und dann ist er erstmal mit uns zu seinem Krankenzimmer gegangen und hat uns erstmal auf den Boden geholt und sagte, three foot putt, you missed it, so what? Und das stimmte schon.
Interessanter Angang.
So, und dann, womit sie immer viel arbeiten, ist mit Entspannung. So zwischen den Schlägen auch. It's your turn.
It's my turn. Ich glaube, wenn man jetzt den ersten Chip, der war ja relativ ähnlich, dann war es ein Bogey bei mir.
Ich habe zum Doppelbogey gelocht, jawohl.
Okay, dann haben wir jetzt hier das nächste Par 3. 153 Meter, heute sind es wahrscheinlich so 140 Meter. Interessant finde ich immer hier, wenn man den Abschlag so weit nach links steckt, dann kommen hier vorne so ein bisschen optisch zumindest die Äste ins Spiel. Aber auch ein wunderschönes Golfloch, muss man sagen. Ein schönes Paar 3. Für mich Eisen 7. Könnte ganz gut sein.
Oh. Oh.
Auch wieder sehr glatt getroffen. Und er hatte auch jetzt nicht so viel Kurve.
Ich muss versuchen, jetzt die Kurve zu spielen, sonst komme ich nicht von der Länge hin. Habe nichts gesehen. Rechts weg?
Ja, ein bisschen rechts an der Kiefer vorne. Ja, spiel nochmal ein.
Nee,
doch.
Nein,
doch,
ist mir zu anstrengend.
Strengt es dich sehr an jetzt, körperlich oder auch mental?
Beides.
Möchtest du aufhören, Thorsten?
Nee, ich habe gesagt...
Naja.
Sorry. Nee, ich habe dazu gesagt...
Ja, aber alles kann, nichts muss. Ne? Also, da sind wir völlig frei. Darf ich dich denn dann noch mal nach dem Psychologen in Toronto, war es dann in Toronto, wo du ihn getroffen hast?
Nee, oder wir haben in Toronto gespielt und er saß in Houston.
In Houston war es, in Texas.
Fran
okay.
Pirosolo.
Wie heißt er?
Fran Pirosolo.
Und
als wir den World Cup gewonnen haben, das war er der Erste, der sich gemeldet hat.
Also sprich, du hast den Psychologen vorher getroffen und dann hat er 1990 den Weltcup gewonnen.
Genau.
Wie lang lag dazwischen? Also war das dasselbe Jahr oder war das eine Reise oder kannst du dich daran erinnern?
Nee, das war ein Jahr.
Im selben Jahr?
Mhm.
Also zum Weltcup müssen wir natürlich noch kommen, aber mich würde natürlich noch dann jetzt wirklich dieser Sportpsychologe interessieren. Du sagst mit Entspannung und er hat euch vorher jetzt Patienten gezeigt, wie schlecht es denen geht und ihr ärgert euch jetzt über einen kurzen Putt. Das ist natürlich, ne, muss man sich immer wieder vor Augen führen, keine Frage, wie privilegiert wir sind, dass wir Golf spielen können, Golf spielen dürfen, auch wenn du natürlich jetzt halt auch eine Krankheit hast, aber du kannst noch Golf spielen. Ne? Und auch das muss man ja positiv sehen. Mach du deinen Schlag und dann Tannenzapfen darfst du wegnehmen.
Nein, wehe. Das ist lieb gemeint, aber das... Pullerig.
Ka. Meter mehr wäre wahrscheinlich richtig gut den Downslope runtergekommen.
Oh.
Hast du danach etwas an deinem Golfspiel verändert oder an deinem Mindset, als du den Sportpsychologen in Houston getroffen hast und mit dem gearbeitet hast? Hast du mit dem wirklich mehrere Sessions gemacht oder war das...
Ich glaube 2 oder 3.
Mhm.
Also als ich da war. Aber was der jetzt mit mir gemacht hat, kann ich mich nicht mehr so dran erinnern.
Aber zur damaligen Zeit war das doch sicherlich noch sehr ungewöhnlich, oder?
In den Kinderschuhen, ja.
Ja. Also das muss ja dann 1989, also Ende 80er Jahre irgendwann gewesen sein, wenn ihr 1990 da den Weltcup gewonnen habt. Ne? Aber du hattest den Kontakt von Bernhard, das heißt, er hat mit dem regelmäßig damals schon gearbeitet.
Ja.
Und war ja einer der wenigen, die sich damit beschäftigt haben.
Bernhard?
Ja. Oder waren das auf dem Niveau, wo sich Bernhard dann ja schon bewegt hat, haben das alle schon irgendwie genutzt? Kannst du, weißt du das?
Nee, kann man so nicht Craig Stadler vorstellen, dass der viel überlegt.
Oh, John
oder
Daly.
Das macht die bessere.
Oh! Ja, also ich habe zumindest mal eine aussichtsreiche Birdie-Chance, sagen wir mal so. Also es sind schon 4,5 Meter, aber. Ball liegt gut. Thorsten hat noch einen Putt vom Vorgrün. Oh, sehr viel Schwung. Und puttet 3 Meter drüber. Leider knapp vorbeigeputtet.
Manuel, können wir bitte aufhören?
Ja, wir hören auf.
Gratuliere dir zu diesem Sieg.
Thorsten,
nicht böse sein.
Nee, ich bin dir überhaupt nicht böse. Ich habe jetzt eher ein schlechtes Gewissen, dass ich dich wirklich jetzt hier vielleicht dann doch zu sehr beansprucht habe. Thorsten, das tut mir leid.
Nee, aber ich bin ja eigentlich alt genug, ne?
Ja, aber wie gesagt, ich meine, du kennst deinen Körper und deinen Zustand natürlich am besten. Wie gesagt, es geht hier überhaupt nicht darum, irgendwie Löcher zu Ende zu spielen oder sonst was, sondern okay. Es geht halt darum, dass wir Zeit miteinander verbringen und wir haben jetzt natürlich halt auch sehr intensiv und viel Zeit miteinander verbracht. Mhm. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, sagst du mir bitte ja. Bescheid. Ja? Brauchst du einen Schluck Wasser oder irgendwas? Ja?
Nee.
Nee?
Vielleicht ist es der kürzeste Weg.
Überlege ich jetzt gerade von der Stelle wahrscheinlich wirklich hier einmal quer durch und dann an der Range vorbei, oder?
Okay.
Würde ich denken. Da haben wir auch jetzt, wenn wir hier am Grün vorbeigehen, die wenigsten Anstiege. Darf ich dich denn noch auf dem Weg jetzt zurück noch nach 1990 fragen?
Ja, klar.
Weltcup mit Bernhard. Mhm. Wie ist es erstmal dazu gekommen, dass ihr zu zweit angetreten seid? Hat er dich gefragt? Geht sowas über den Deutschen Golfverband? Wie ist es dazu gekommen?
Das ging über dieses International Golf, die das gesponsert haben. Die haben immer die ersten zwei der Rangliste genommen.
Mhm. Bernhard war die Eins und du warst die Zwei.
So ist es. Ja. So. Und das würde ich gerne erzählen. Als Bernhard gesagt hat, er spielt, habe ich gesagt, und ich bin der Zweite. Da hatte ich solchen Biss gehabt, das kannst du nicht glauben. Weil ich wollte und ich wollte. Und dann kommen wir zum letzten Turnier. Da waren der Carlo Knaus und ich in der Position. Und ich wusste, mir nimmt niemand das jetzt weg. So. Dann war es halt so, dann, das ist jetzt sehr persönlich, okay, ich bin dabei. Und ich stelle mir vor, wie ich diesen World Cup gewinne. Weil damals gab es ja noch kein Internet und so. Und du hast ein Dreiereisen ins Grün. Und wenn du das hast, geschafft hast, dann gewinnst du den World Cup. Und ich war so klar, das war unglaublich.
Würdest du sagen, dass du da zu dem Zeitpunkt 1990 auch auf deinem Leistungspeak warst? War das der ja. Höhepunkt deines golferischen Könnens?
Ja.
Was hast du dafür getan?
Ich überlege, wie ich am besten anfange. Also, nochmal. Bernhard sagt, ich spiele. Mhm. Ich sage, okay, dann bist du der zweite Mann.
Wie früh war das vor dem Turnier? Also wann hat Bernhard das gesagt?
Im Frühjahr.
Das Turnier ist wann? Im?
Es war im Ende, im November.
Oh ja. Mhm.
So. Dann war so, dann habe ich mir immer wieder vorgestellt, das gibt so ein Lied von Wilson Phillips, Hold On. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war meine Hymne. Und dann stand ich im Wohnzimmer und habe die Position gepostet und so. Und jetzt. Lass mich noch mal ein bisschen nachdenken, weil das war für mich so der wichtige Punkt. Dann sagt dieser Idiot von Langer, dass das, ja, also ich spiele nur Turniere, wo ich weiß, dass ich gewinnen kann. Da stand ich natürlich total unter Druck. Mhm. So, und wie gesagt, ich habe immer im Wohnzimmer gestanden und die Übungen gepostet mit meinem Eisen 3. Und als wir dann unterwegs waren, letzte Loch, es war so ein Niklasplatz, rechts Wasser. Da sagt Bernhard so, kannst alles machen, aber nicht ins Wasser, dann hauen links in die Tribünen rein. Da hat eigentlich auch links gehauen ins Semiraf, ich auch links. Und dann war das halt gegessen. Da hatten wir, glaube ich, 4 oder 5 Schläge Vorsprung. Aber, und dann war es ja so, erste Runde war für mich das beste Golf, eine 70 gespielt, 2 Birdies, 16 Pars, das war so mein. Dann nächste, zweite Runde war 1 unter, da war ich 3 über nach 9 und 4 unter auf dem Back 9. Und dann kommt halt diese Geschichte, die mir aber nur geholfen hat, wo ich den Luftschlag gemacht habe. Hast du davon gehört?
Nee.
Also, wir waren 7. oder 8. nach der zweiten Runde. Und die dritte Runde, die Grüns perfekt. Die dritte Runde fange ich an mit einem Birdie. Am zweiten Loch so einen guten Meter vorbei. Am dritten wieder 2 Meter, wieder vorbei. Und da will ich den so reinmachen und bleib hängen. Und da haben wir mit den Iren gespielt, Rafferty und Ferty. Und die haben gesagt, wie viel waren es denn jetzt? 4 oder 5? Habe ich überlegt. Und sagt Bernhard, nee, das waren schon 4. Und dann sage ich, nee, ich bin hängen geblieben und habe dann weitergemacht. So, und dann kam das nächste Loch, ein paar 3. Ganz schmales Grün auf eine Fahnenposition. Mir war alles scheißegal. Ich bin auf alles raufgegangen. Dann gab es da ein Birdie. 5 wow. Birdie, 6 Birdie, 7 Doppelbogie, 8 Birdie. Ich habe 11 Birdies gemacht.
Wahnsinn. Aber ich habe das Format noch nicht ganz verstanden. Ich dachte, ihr hättet dann auch einen klassischen Vierer gespielt.
Nee, das war später, als Marcel mit Bernhard ging.
Ah ja, okay.
Wir waren beide 10 unter.
Ja. Also es war ein reines Einzelturnier, wo nur eure beiden Ergebnisse als Team gemeinsam gezählt haben für Deutschland dann in dem Sinne.
Genau.
Ja? Mhm. Und das ging über 4 Runden Zählspiel.
Mhm. Ich habe 70, wow. 71, 65, 72.
Wahnsinn. Weißt du noch, was Bernhard gespielt hat?
Ja, wir waren ja gleich.
Ach so.
Da hat 2x 71.
Ja.
Dann 65 und 69. Ja. 71, 71, 67, 69.
Okay, dann aber das muss ich sagen, das hebt ja nochmal deine Leistung mehr nach vorne und nach oben. Ich hatte wirklich gedacht, ihr hättet, man findet gar nicht mehr viel, wenn man das jetzt recherchiert, auch über dieses Format, weil so lange gab es diesen World Cup dann ja gar nicht mehr, ne?
Danach nicht mehr, nee.
Ja, deshalb danke, dass du das wirklich nochmal erzählst. Ich dachte, es sei mehr noch ein Teamwettbewerb gewesen, wo dich jetzt ja vielleicht Bernhard mitgezogen hätte jetzt, ne, in einem Vierer oder Bestball, was auch immer. Was hat denn dieser Sieg dann für dich bedeutet?
Wir können ja rausschneiden. Also ich erzähle es dir als ein Mensch. Eine Kollegin war da, Barbara Helwig, mit der bin ich dann abends essen gegangen. Und ich saß im Stuhl und hab mir gesagt, das soll es gewesen sein. Also war, ich dachte, da kommen irgendwie Euphorismen raus oder was. Nichts so. Ich dachte,
Das kann natürlich so die erste Reaktion gewesen sein. Und am nächsten Tag, als du aufgewacht bist, auch keine Euphorie?
Nee.
Als der Siegerscheck überwiesen wurde, auch keine Euphorie?
Bernhard und Geld. Also, sagt er zu mir, das ist der höchste Check, den ich jemals bekommen habe. So, das glaube ich nicht. Doch, sagt er. Ich war noch nie besser als 120.000. Das ist eine Marke.
Das gibt's ja wohl nicht. Das stimmt ja wohl nicht, oder? Das Masters müsste doch fast mehr Preisgeld schon gegeben haben. Ehrlich nicht?
Nee.
War bis dahin sein höchster Siegerscheck. Den hat er mit dir gemeinsam oder dank dir bekommen.
Ja, wir waren ein gutes Team. Ach so, wir haben uns 2-mal richtig in die Haare gekriegt.
Okay.
Was aber glaube ich, der Stimmung gut tat. Und zwar ging es als erstes, das erste war Pro-Am. Und ich bin kein so großer Pro-Am-Spieler, sondern ich will den Platz kennenlernen. Bernhard, der muss ja ein bisschen Geld haben, hat dann, haben wir dann gespielt und das erste war, dass so das Grün so ein Stück höher lag und der Ball sehr dicht an dieser Kante. Und ich habe meinen aufgenommen und was machst du da, sagt er, sag ich, nimm den auf, das ist ja fast unmöglich. Den kannst du immer noch lochen. So, war relativ wenig Gesprächsstoff. Und das andere war, da gab es ein deutsches Radio in Orlando. Da sagt er, geh mal hin, mach du das Interview. Sag ich, du sprichst besser Englisch als ich. Komm, geh da hin. Also wie gesagt, da war Feuer drin. Mhm. Das Jahr danach sind wir Vierte geworden in Rom mit bester Harmonie. Da haben wir gedacht, nee, dann lieber gewinnen und ärgern.
Aber ist das wirklich dann ein Streit oder einfach nur eine Ansage dann von ihm? Und wie lange hält dann so eine, ich sag mal, Meinungsverschiedenheit an oder eine Stimmungsschwankung?
Das geht schnell weg.
Ja. Hattest du und hast du bis heute ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm?
Ja. Es wird mit, auch wenn wir uns wenig sehen, ich habe das Gefühl, dass Bernhard ein Mensch ist, auf den ich mich voll verlassen kann.
Mhm. Wie hat er Anteil genommen, als er von deiner Erkrankung erfahren hat? Beziehungsweise hast du es ihm erzählt? Oder
ich habe es seinem Bruder erzählt.
Ja. Erwin, ja.
Und ich hatte auch gedacht, er wird sich mal melden. Aber der hat so viel um die Ohren.
Ja. Hast du ihn mal in Florida besucht, wo er lebt?
Ja, aber das ist ganz lange her.
Das heißt, das war auch noch dann zu deiner aktiven
Anfang meiner aktiven Zeit.
Mhm. Jetzt haben wir uns beide ja auch bei der Premiere getroffen von der Dokumentation über Bernhard Langer, der ewige Champion, kann man auch immer noch auf Magenta Sport sehen. Als du den Film gesehen hast, was ging dir da durch den Kopf?
Dass sie Bernhard unheimlich gut beschrieben haben, auch die Kinder. Mhm. Weil der will immer gewinnen.
Mhm.
Wir haben ja viele Proberunden gespielt und dann war ich ja der einzige Deutsche, dass wir also viel Zeit da verbracht haben. Und dann haben wir so die restlichen 3 bis 4 Löcher haben wir immer gezockt um Kaffee oder Kuchen.
Mhm.
Einmal habe ich gewonnen oder zweimal. Echt. Dann hat er eingechippt. Das ist ganz egal, ob es für den um 10 Euro geht oder um 100.000.
Mhm.
Und das ist so eingebrannt. Das haben die Kinder auch gesagt.
Mhm. Und wie ist das bei dir und deinem Mindset, wenn du auf den Platz gehst? Du hast es jetzt heute an T1 gesagt, oder gut, wir sind an der 10 gestartet, dass du natürlich auch heute gewinnen möchtest. Hast du dieses Wettkampfgehen, dieses Siegergehen?
Nee, habe ich nicht, weil ich meines Erachtens als erstes mal meine ganze Energie reinstecken müsste, um einen Ball zu treffen.
Jetzt heute, aber vor 30 Jahren, vor 40 Jahren?
Da habe ich mir denn so einiges gar nicht zugetraut.
Warum nicht? Du hattest doch die Erfolge. Woran hat es gelegen?
Für mich waren es keine Erfolge.
Warum nicht? Also spätestens nach 1990 Weltcup.
Da habe ich gesagt, das war alles Bernhard.
Wie guckst du da rückblickend jetzt drauf?
Immer noch richtig so in die Richtung.
Hm.
Eins muss ich dir noch zeigen, das war so unglaublich. 12. Loch, letzte Runde, Par 3, Eisen 8 oder Eisen 9. Und dann spreche ich mit ihm, sage ich, du, ich nehme das Eisen 8. Rechts stand die Fahne am Wasser, ich spiele links. Ja, sagt er, ist gut. Hm, meinte er, bin ja eigentlich immer einen Schlag länger als du. Ich nehme mal das 9er Eisen. Nimmt das 9er Eisen. Und da, wo die Kante ist, waren die Holzbohlen und dann schlägt er den und schlägt ihn genau dahin. Dann kommen wir dahin und sagen, boah, haben wir Schwein gehabt. Ja, komisch. Immer wenn ich ihn vollschlag, haue ich ihn nach links. Ich kann es aber nicht, weil der macht es so trocken.
Oh ja.
Weißt du, ich...
Ja, enorm. Wie blickst du auf dein Leben heute am 9. Juni 2026 zurück?
Will ich gar nicht drüber nachdenken.
Warum nicht?
Puh. Ich habe schon viel Mist auch gebaut. Und das gehört ja auch zum Leben. Also, dass ich das nicht nur sage, hier World Cup gewonnen, sondern auf der anderen Seite Leute verletzt, mich schlecht benommen, also auf dem Golfplatz.
Schlecht benommen in Sachen Etikette oder Entscheidungen getroffen, die vielleicht nicht gut waren oder wirklich zu Mitspielern unfair gewesen. Was meinst du damit?
Nee, unfair würde ich sagen nicht.
Musst du aber nicht drüber sprechen. Aber es ist ja gut, wenn man es halt auch zumindest für sich reflektiert hat.
Also,
klar.
Also ich bin ja so ein langsamer Mensch und da geht es mir mit Sicherheit viel durch den Kopf die nächsten Tage.
Jetzt meinst du, geht der in den nächsten Tagen viel durch den Kopf nach dem Gespräch?
Weil wir haben eine Situation und du siehst sie völlig anders wie ich. Aber die Situation ist die gleiche. Okay, was machen wir jetzt?
Ich lade dich jetzt zum Mittagessen ein, dass du wieder zu Kräften kommst.
Okay, Mittagessen nicht.
Sondern?
Irgendwie einen Kaffee oder einen Wasser.
Kuchen.
Oder so, wenn sie gut schön haben. Okay. Ich muss das wegbringen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank.
Thorsten, dann würde ich gerne noch zumindest, dass wir hier jetzt kurz vor wirklich Ende insofern noch ein Schlusswort finden, dass vielleicht auch Menschen, die das hören und deine Lebensgeschichte hören, was kannst du anderen Menschen mit auf den Weg geben, was dir Golf gegeben hat und was aber auch dir vielleicht auch Hoffnung macht, aber halt auch anderen Menschen, die auch einen Schicksalsschlag in Form einer Krankheit haben und das trotzdem das Leben noch lebenswert ist.
Kannst du noch mal den ersten Punkt sagen?
Der erste Punkt wäre, dass wir wirklich noch mal das Revue passieren lassen. Also was hat dir der Golfsport gegeben?
Alles. Alles. Ich habe die Welt gesehen, ich habe interessante Menschen gesehen, ich war zum Teil erfolgreich. Ich war bis dahin nicht groß krank. Nee, war schon. Also, ich habe auch immer, sag ich mal, so gesagt, das Einzige, was ich möchte, ist Gesundheit. Jetzt habe ich es nicht. Aber, das war ja das Tolle. Mir hat auch nichts gefehlt.
Und was könntest du anderen Menschen noch mit auf den Weg geben, die das jetzt hören und die vielleicht auch einen Schicksalsschlag haben?
Schafft euch eure Umwelt, weil wenn ich meine Lebensgefährtin nicht hätte... Sorry.
Ja. Also ich bedanke mich wirklich bei dir für deine Offenheit, für die Zeit, die wir jetzt wirklich miteinander hier auf dem Golfplatz verbringen durften. An einem wunderschönen Donnerstag. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute, viel Kraft. Und ich hoffe, dass du mir noch einen besseren Golfschwung beibringen kannst in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren.
Wird erst Ende September, Oktober kommen.
Okay.
Weil ich will Revanche.
Bekommst du jederzeit. Thorsten, ganz lieben Dank.
Gerne.
Alles Gute dir.
Danke.
Das war Be Good Golf and Talk, der Podcast. Ganz vielen Dank an Thorsten Gideon und Ihnen und euch fürs Zuhören. Ja, man kann hören, dass es Thorsten nicht leicht gefallen ist, über seine Krankheit zu sprechen und dass es ihn angestrengt hat, mit mir auf die Runde zu gehen. Und vor allem, dass er nur noch selten Golf so spielt, wie Ben Hogan es sich wünschen würde. Thorsten und ich freuen uns über Feedback, über das Gespräch, den Podcast, Golf spielen trotz oder gerade mit Parkinson, das Leben als Tourpro, Erfolge und Siege. Sie erreichen Thorsten Gideon über seine Homepage und mich über die sozialen Netzwerke oder über golfandtalk.com. Bedanken möchte ich mich auch bei der Firma Tentacle Sync, die mir die wunderbaren Track-E-Aufnahmegeräte zur Verfügung gestellt hat. Seit Mitte 2020 produziere ich damit unter anderem diesen Podcast und sie sind nach wie vor unersetzlich. Und natürlich freue ich mich auch über Sterne bei Apple Podcasts, Bewertungen bei Spotify und wenn Sie oder ihr anderen Menschen von Be Good Golf and Talk, der Podcast, erzählt und diese Folge teilt. Mein Name ist Manuel Unger und auch ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis die nächste Folge erscheint. Bis dahin, schönes Spiel und viel Spaß auf der nächsten Runde.